Fritz. Podcast.
Ronald Blum und Tom Erhardt.
Der Filmblumen.
Who's that stumbling around in the dark? State your business or prepare to get winged.
Aus welchem Film war wohl diese Musik?
Oh, da überrumpelst du mich jetzt aber.
Tja, ja. Das hier ist zwar der Film Blue Moon und mir gegenüber sitzt Ronald Blum.
Moin, moin.
Ich bin Tom Erhardt. Guten Abend. Und wir wollen über diesen Film hier reden, aus dem diese Musik war.
Wir wissen echt? Halt. Wir reden über den alten Django mit Franco Nero?
Ist das so? Wir reden über den neuen Django mit Franco Nero.
Och.
Was? Echt? Hat er dir nicht gefallen?
Doch, aber der alte Django.
Ja, du weißt ja, wie das hier im Film Blue Moon läuft. Wir reden mit den Hörern über die Filme der vergangenen Wochen.
Ja, ja.
So,
ja.
Jetzt lassen wir mal dieses Kasperle-Theater. Oh Mann, ey, der letzte Film Blue Moon ist so lange her, das ist eigentlich heute schon wieder ein Jahresrückblick fast.
Ja. Du hast ja so lange am Strand liegen müssen.
Oh, jetzt bin ich wieder schuld. Naja, klar. Der Hobbit kam auch noch dazwischen, muss man sagen.
Ja, aber der einzige Film aus den letzten Wochen, über den wir nicht reden, weil da haben wir ja eine extra Sondersendung lang und breit über geredet.
Auf
aber
jeden Fall.
Natürlich müssen wir über Django Unchained reden, den neuen Tarantino. Wir können aber auch reden über Silver Linings, die, wie ich finde, wunderschöne Liebesgeschichte zwischen Bradley Cooper und Jennifer Lawrence, zigfach Oscar nominiert. Es gab Mavericks mit Gerard Butler als tollkühnen Wellenreiter, der Geschmack von Rost und Knochen.
Oh,
so ein Drama. Stimmt. Tom Cruise versucht sich an einer neuen Franchise, Jack Reacher. Leider wollte es niemand sehen, so wirklich im Kino. Wir haben aber auch noch nicht geredet über Anna Karenina oder über Ralf Reichts. Wir haben noch nicht mal über die sieben Psychos gesprochen. Oder über End of Watch. Oder die beiden auch von den Oscars sehr, sehr geliebten Filme Life of Pi zum einen.
Ja.
Und Beasts of the Southern Wild.
Ich sehe hier noch einen Film draufstehen, da steht Schlussmacher.
Ja, die derzeitige Nummer 1 in den deutschen Kinos.
Das ist diese Matthias Schweighöfer macht wieder auf Til Schweiger Nummer.
Nee. Macht auf Schweighöfer.
Ja?
Ja. Aber, ja. Und Maniac hätte es auch noch gegeben.
Maniac?
Ja gut. Elijah Wood als Serienkiller.
Oh.
Fand ich war einer der wesentlich besseren Horrorfilme aus den ganzen letzten Monaten.
Mensch, so viele Filme, über die wir reden können und sind bestimmt noch ein paar andere liegen geblieben.
Ja.
0331 70 97 110. Wir wollen mit euch quatschen. Jeder, der hier durchkommt, der bekommt auch einen Preis aus der Fritz-Filmkiste, so er denn will.
Ja.
Was ist denn in der Kiste
sich
drin?
Kann aussuchen. Entweder Soundtracks zu Mavericks, zu Life of Pi haben wir Seesäcke und Baumwolltaschen, Lederjournale, Poster und Freikarten für den Film. Gültig für alle Kinos, wo er läuft. Zu Jack Reacher haben wir iPod Auto Kids. Ich habe mich heute informiert, was das heißt. Damit kann man im Auto sein iPod anschließen.
Ja, das war etwas selbsterklärend, muss man auch sagen.
LED-Leselampen auch zu Jack Reacher. Zu Ralf Reichts haben wir Fixit Felix Oberhemden. Die sind hübsch. iPhone-Hüllen, Sticker und Armbanduhren. Und zu Django Unchained haben wir Halstücher, Wollmützen, Feuerzeuge und Soundtracks.
Wow. 0331 70 97 110 ist die Nummer hier ins Studio. Wir quatschen mit euch gleich über die Filme der vergangenen Wochen. Und jetzt gibt's nochmal Musik.
Ja, wir werden die ganze Sendung nur Italo-Western-Musik hören, habe ich mir gedacht.
Mm.
So wie Tarantino habe ich auch in meiner Kiste gewühlt. Dieses Django-Stück stammt aus dem Film Blaue Bohnen für ein Halleluja. Mit Rita Pavone und Terence Hill, als er noch Mario Girotti hieß.
Ich bin Dr. King Schulz, das ist mein Pferd Fritz.
Was für ein Doktor?
Zahnarzt. Einen schönen kalten Abend, Gentlemen. Ich will mich mit Ihnen ins Benehmen setzen.
Quatsch nicht so gedrechselt.
Vergeben Sie mir, ich bin leider nicht von hier.
Der lustige Christoph.
Ah, der war lustig.
Der war wirklich lustig. Ich meine, gut. Nee, wir wollen ja über den Film reden mit den Hörern. Reden wir einfach mit Sebastian direkt über Django Unchained. Hallo Sebastian.
Hi, hi Jungs.
Hi.
Na?
Na ihr?
Und?
Django oder was?
Na, aber richtig, oder?
Hat er dir gut gefallen?
Na, aber volles Brot, würde ich mal sagen, oder?
Na, erzähl mal.
Ja, also, ich fand Christoph Waltz echt klasse, muss man ja immer wieder sagen. Also, der war nun echt mal grandios. Und, Jamie Foxx war okay als Django, muss ich sagen. Ja,
sprichst du was Entscheidendes an?
Ja, also gut, Will Smith wäre jetzt, glaube ich, nicht die bessere Wahl gewesen unbedingt,
War ja Tarantinos Wunschkandidat?
Nein.
Doch?
Ja.
Ja. Ging wochenlang durch die Presse, dass er Will Smith wollte, bis Will Smith gesagt hat, er macht's nicht.
Oh.
Genauso wie er ja ursprünglich Kevin Costner wollte für die Rolle, die dann ultimativ Don Johnson gespielt hat.
Ah. Auch irgendwie gefällt mir Don Johnson da relativ gut als Big Daddy.
Ja, also muss ich sagen, die Szene war echt super, super lustig. Ja, also echt, das ganze Kino hat gegrölt.
Echt, war das so ein großer Schenkelklopfer, der Film?
Naja, also doch, ich denke mal, in der ersten Hälfte doch waren eigentlich eine ganze Menge Sachen zu lachen. Also besonders halt eben die Szene mit Don Johnson.
Mhm.
Dann halt eben, wo sie halt natürlich den Überfall halt machen wollen. Und gut, später dann nicht mehr so. Und ich habe mich echt schon gewundert, dachte erst so, eigentlich für einen Tarantino ziemlich unblutig, aber so in den letzten 20 Minuten wurde ich dann doch eines Besseren belehrt.
Das stimmt, da platzen die Farbbeutel.
Obwohl, oft eben leider auch nicht.
Wie?
Ich war überrascht, dass Tarantino, der ja auch gerade hier wieder verkündet hat bei seinem Aufenthalt in Berlin, dass er digitale Kameras so fürchterlich findet und digitale Projektionen. Und ich war überrascht, dass er ja ganz oft digitales Blut benutzt hat in diesem Film.
Ach so?
Das sah man doch immer, das ist da ganz oft.
Hast du jetzt mal ernsthaft? Also gut, also ich kenne mich mit Effekten halt gut aus. Und wo ist denn das CGI-Blut gewesen?
Fast überall, bis auf in der großen Schussszene dann natürlich da in der Candyland Villa oder wie die hieß.
Bist du dir da hundertprozentig sicher?
Ja.
Warum?
Weil man, ich finde, das sieht man immer sofort.
Ach, das ist ja ein Beweis, also, Ronald.
Ja, mein Gott.
Nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also gut, ich gebe dir recht, dass man das wirklich in sehr vielen Filmen sieht, aber da bin ich ehrlich gesagt der Meinung, dass wenn er wirklich CGI-Blut benutzt hat, es sehr gut kaschiert hat.
Okay, ich fand das auffällig.
Gut. Also, wie das Blut generiert wird, hin oder her? So generell vom Film her, was hast du irgendwas gelernt über Sklaverei, meinst du?
Also, was sage ich jetzt da am besten zu?
Das ist eine doofe Frage, ne? Aber ich denke wirklich, manche Leute gehen da in diesen Film schon rein und ich weiß nicht, ob sie genau unterscheiden können. Ich habe immer so ein bisschen Problem damit, wenn Tarantino-Filme oder bei diesem speziell auch, wenn die so wahnsinnig erfolgreich Blockbuster-mäßig irgendwie so daherkommen. Weil ich denke immer so, das Publikum kann manchmal auch wirklich nicht unterscheiden, was ist jetzt trashiger Einfall von Tarantino und was ist tatsächlich, was hat eine historische Grundlage.
Ja, ach na du, gut, aber ich denke, wenn man da...
Ja.
Also,
was, wenn man da?
Ich hoffe, dass die meisten Zuschauer da wirklich so ein bisschen Hintergrund da mitbringen in den Film.
Mhm.
Und was ich ein bisschen schade fand, aber jetzt nicht, also vom Filmgeschichtlichen, dass viele Leute es nicht gerafft haben, wer da halt mit Jamie Foxx an der Bar steht und halt eben diese Szene so quatscht und fragt so, ey, kannst du deinen Namen buchstabieren? Das fand ich ein bisschen schade. Das ist irgendwie bei den meisten untergegangen, glaube ich.
Das war tatsächlich meine Lieblingsszene.
Ja.
Und auch eine Szene, die genau das Hauptproblem anspricht, die ich mit diesem Film letzten Endes habe und die eine Kritik finde ich, die sich dieser Film einfach nicht entziehen kann. Ich finde, Jamie Foxx bleibt blass in der Rolle und ich finde nicht, dass es an Jamie Foxx liegt. Ich finde, es liegt am Drehbuch. Ich finde, Tarantino hat so üppige Rollen geschrieben für Christoph Waltz, für Leonardo DiCaprio und auch für Sam Jackson und ich finde, Jamie Foxx hat keine Schnitte. Der bleibt den ganzen Film über meistens passiv.
Ja.
Der Motor der ganzen Geschichte ist Christoph Waltz.
Ja.
Und jetzt wollen wir mal nicht so sehr spoilern, aber die letzte halbe Stunde muss Jamie Foxx dann ja den Film plötzlich alleine schultern und da ist völlig
ist
die Luft raus.
Ja, das finde ich aber auch.
Stimmt allerdings.
Und die Szene, die du gerade angesprochen hast an der Bar, wo nämlich Jamie Foxx den Original Django trifft, Franco Nero, und ich finde, Franco Nero ist inzwischen, was weiß ich, 70. Und er hat immer noch eine Ausstrahlung und ein Charisma. Da kann Jamie Foxx einfach nur eine Milch an der Bar trinken, wenn du mich fragst.
Ja, das stimmt. Also man merkt halt, dass er diesen, ich sag jetzt mal, diesen knallharten, dass er halt wirklich halt einfach nur spielt. Also, was soll ich das sagen? Also ich finde, man nimmt ihm nicht die harte Sau wirklich ab.
Ich muss sagen, also in den Momenten, wo tatsächlich die Kamera mal auf ihn schwenkt und er dann manchmal so, er spielt das eigentlich ganz gut, finde ich, dieses, ich markiere jetzt hier mal den Harten, dann aber wieder so diesen Zweifel und Angst auch in den Augen und so. Ich finde, das macht Jamie Foxx doch relativ gut. Also ich mag den eigentlich gar nicht so und der hat mir da doch relativ gut gefallen.
Ich finde auch, ich finde wirklich, dass es wirklich eher ein Drehbuchproblem ist, dass so seine, natürlich macht er eine Entwicklung durch. Er ist am Anfang ja dieser Sklave, der sich nicht traut, mal den Mund zu öffnen, der Stück für Stück mehr Selbstbewusstsein entwickelt. Aber ich fand diesen Bogen zu guter Letzt nicht stark genug ausgearbeitet. Also er.
Du meinst zur Schlussszene?
Ja, diese ganze Geschichte, wenn er dann da auch da in die Bergwerke verschleppt werden soll oder ja. So, dann ist der Film plötzlich so im luftleeren Raum und
ja. So der Epilog hinten dran.
Und ich finde, er stemmt das nicht.
Also man hätte gut eine halbe Stunde eigentlich das Ding kürzen können, ist so.
Tarantinos das, Grundproblem.
Ja. Taucht bei jedem Film auf.
Runder gewesen.
Hm. Und ich meine, Django ist nun wirklich so eine riesige, ikonische Figur des Italo-Westerns. Hier hat man jetzt nicht das Gefühl, man möchte jetzt lauter neue Django-Filme mit Jamie Foxx gucken, oder?
Nee, das stimmt. Also ich persönlich fand ihn, wie gesagt, sehr cool. Also hat mir Spaß gemacht. Jetzt mal bis, wie gesagt, auf die letzten 20 Minuten, die ihr auch schon selber angesprochen habt, die halt leider ein bisschen zäh sind. Und ich finde halt auch dann, wie er dann mit Samuel Jackson verfährt, finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Ja, also dieses ewige Zelebrieren, also ich will jetzt nicht spoilern, ihr wisst ja, was passiert, aber dieses ewige Zelebrieren, bis es halt eben dann zum Final Bumm kommt, sage ich jetzt mal, ja. Das fand ich ein bisschen, da dachte ich schon, gut, ist gut jetzt reicht's, komm, mach Schluss, ja.
Wir also, wissen doch alle, worauf es hier hinausläuft.
Ja.
Deswegen, also das fand ich dann halt so ein bisschen sehr ausladend. Das hätte man halt auch ein bisschen zusammenschneiden können. Also es wäre kurz und prägnant.
Wie gesagt,
mir besser gefallen.
Das kurz und prägnante Zusammenschneiden ist die Stärke Tarantinos nicht.
Nee, das stimmt. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen hat mir der Film trotzdem sehr gut gefallen.
Ja.
Aber kurz müssen wir auch nochmal fragen. Wir haben, Ronald und ich haben uns gerade drüber unterhalten, als die Musik lief. Tarantino ist ja eigentlich bekannt auch für opulent zusammengestellte Soundtracks.
Mhm.
Ja.
Wie hat dir das hier gefallen, so die Musikauswahl?
Im Großen und Ganzen gut, aber ich finde, Hip-Hop passt nicht in Western.
Das fand ich ja gut, muss ich sagen. Diese eine Szene, wo das halt auftauchte, da habe ich gedacht so, jetzt ist es irgendwie für mich ein Tarantino. Jetzt wird nämlich alles durcheinander gemauschelt hier und jetzt läuft halt irgendwie Little Wayne, während er da durch den Wald reitet.
Ja, natürlich, aber mich hat das irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, es passt einfach nicht zu der Thematik für mich persönlich. Ansonsten hat mir der Soundtrack sehr gut gefallen und halt auch diese Original Django Theme, die es benutzt hat, fand ich echt cool. Ja, also du fängst halt schon mit dem Grinsen an bei dem Film. Und aber wie gesagt, diese Hip-Hop-Dinger da, also was er da so drin hatte, weiß ich nicht. Also das fand ich, wie gesagt, halt relativ unpassend.
Bis auf die beiden Songs kann ich mich an keinen erinnern, muss ich sagen.
Stimmt, ich glaube, das sind die einzig beiden Songs. Ich finde aber keinen der Songs dann so prägnant wie beispielsweise David Bowie in Inglourious Basterds, ja. Der auch so völlig gegen den Strich dann da eingesetzt wurde, aber deshalb so markant auffiel.
Oder halt...
Ne, das ist ja alte Filmmusik.
Ja, klar.
Wie immer. Ich finde grundsätzlich, ist das der schwächste Tarantino-Soundtrack. Ich habe so das Gefühl, seine Plattenecke
leert so langsam, sich langsam. Ja. John Waters hat auch so einen tollen Typen, bei dem er immer Musik aussuchen geht.
Oh, hatte?
Ja, also okay. Da habe ich mal eine Reportage gesehen. Das ist so ein Mann, der hat einen ganzen riesen Keller voll, nur mit so Pappkisten voll irgendeinem alten Scheiß, den keinen jemals interessiert hat.
Ich meine, natürlich ist da immer noch das ein oder andere schöne Stück zu finden im Film, was auch dann nicht notwendigerweise leider auf dem Soundtrack drauf ist, aber so insgesamt wühlt er ja auch wirklich immer in denselben 15 Schallplatten rum und ich finde, es wirkt so langsam ein wenig dünner.
Ist denn das originale Django-Theme auf dem normalen Soundtrack drauf?
Das ist drauf, ja.
Na wenigstens.
Das ist drauf.
Sebastian, und diesen Soundtrack kannst du dir jetzt aus der Fritz-Filmkiste möglicherweise rausklauben, denn du bist der Erste, der da seine Hand reinhalten darf.
Hatte ich nämlich ehrlich gesagt vor und deswegen frage ich.
Sehr gut. Ja. Sebastian, vielen Dank für deinen Anruf.
Gerne doch, Jungs.
Mach's gut.
Macht's besser. Ciao.
Ciao. Uiuiui. Das ist jetzt aber, da hängt jetzt aber die Latte hoch. Macht's besser? Gut.
Ja.
Frank ist am Telefon. Hallo, Frank.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Du hast auch Django gesehen, wie wahrscheinlich alle, die heute anrufen.
Richtig.
Riesenereignis, ne? Ich meine, wie viel? 900, 800, 900.000 Leute sind da im ersten Wochenende reingegangen?
Erfolgreichste Tarantinos-Start in Deutschland.
Ganz ehrlich, liegt ja auch parallel nichts anderes Gutes.
Was?
Oder?
Naja.
In den letzten Wochen.
Na gut, in der Django-Woche selber ist parallel nichts groß an den Start gegangen, das stimmt.
Also Konkurrenz hat er nicht wirklich gehabt.
Nee, das ist was dran. Wie hat er dir gefallen, Django?
Ja, war sehr unterhaltsam. War ein schöner Tarantino-Film. Nicht der beste meiner Meinung nach, aber ein sehr guter.
Kannst du dir erklären, warum das jetzt, also ich meine, wenn Ronald schon sagt, das ist der erfolgreichste Tarantino-Start in Deutschland ever, warum ist das so? Warum ist dieser Django-Film so erfolgreich? Was meinst du, Frank?
Schwer zu sagen. Ich glaube, mehr und mehr Leute merken, wer Tarantino ist und kriegt ja doch relativ viel Publicity, auch von Filmkennern und so. Und springen dann auf den Zug mit auf. Ach ja, wir mögen den und dann gehen wir mal rein.
Tarantino ist inzwischen halt immer ein Event. Ob das nun, ich meine, er kommt ja auch immer nach Deutschland, ja, mit, ja, der ganzen Star-Bagage.
Mag ja anscheinend Deutschland auch.
Berlin-Kreuzberg insbesondere.
Da wird er doch irgendwie absteigen oder was?
Ja,
ne?
Im Mai will er da mal wieder für ein paar Wochen abhängen.
Aha.
Und der Witz ist ja auch irgendwie, ich finde das ja lustig, dass seit Inglourious Basterds seine Filme irgendwie jetzt so eine deutsche Färbung haben. Ich meine, bei Inglourious Basterds war es ja auf der Hand aufgrund des Themas, aber das hat sich ja nun durchaus auch hier in diesen Film rübergeschleppt.
Nicht, ja, nur, da war ich auch sehr überrascht.
Nicht nur durch Christoph Waltz, sondern dass Christoph Waltz dann da eben auch den Deutschen spielt mit seinem Pferd namens Fritz, der dann, und dann reden sie da über die Nibelungen und müssen Brünnhilde retten, weil sie Deutsch spricht.
Brünnhilde von Schaft.
Genau.
Ja, das gut, das könnte schon natürlich auch ein bisschen die Attraktivität in Deutschland ausmachen, oder?
Der Witz ist aber auch, dass Italo-Western damals ganz gezielt auch für den deutschen Markt produziert wurden, mhm, aus Italien. Die waren in Deutschland wahnsinnig beliebt.
Na, dann passt das ja.
Ja. Ja. Also mit Christoph Waltz hat er ja auch irgendwie seine neue Muse gefunden,
auf
oder?
Auf jeden Fall.
Der wird doch bestimmt im nächsten Film wieder dabei sein. Das ist doch der neue Samuel Jackson für ihn wahrscheinlich.
Wissen wir nicht.
Hoffentlich. Herr Waltz war ja sensationell. Also ja, sehr, sehr gut.
Falls Tarantino denn den nächsten Film macht, den er angekündigt hat, vielleicht machen zu wollen,
was ist denn das?
Unklar, ob da Herr Waltz reinpassen wird. Er hat davon gesprochen, dass das jetzt eine Trilogie wird.
Was?
A Revisionist History Trilogy.
Also Inglourious Basterds, das Ding. Und welcher Hintergrund muss noch herhalten?
Er wollte noch was machen über ein schwarzes Kampfbataillon aus dem Zweiten Weltkrieg.
Ach du Schande, aber bitte nicht dasselbe Kampfbataillon, wo hier Spike Lee diesen Film drüber gemacht hat, oder?
Hat Spike Lee darüber
gemacht? Gab es nicht diesen Film von Spike Lee, wo Alexandra Maria Lara auch mitspielt? Und doch, das ist so 2-3 Jahre. Irgendwas echt? War da. Ja, Miracle at St. Anna's oder sowas.
Oh, den habe ich nicht gesehen.
Aber war das nicht irgendwie über so ein schwarzes Kampfbataillon? Weil dann dreht Spike Lee völlig am Rad.
Ja, ich mein,
irgendwann erschießt er Tarantino noch.
Die beiden müssen sich ja eh unbedingt. Irgendwie muss man die mal in einen Raum kriegen. Ich weiß auch nicht.
Und eine Kamera laufen lassen.
Das ist ja auch wirklich immer lustig, dass die Spike Lee ja auch seine Klappe nicht halten kann, sobald ein neuer Tarantino läuft.
Den findet er immer scheiße, oder?
Grundsätzlich, und er wird immer in die Tonne gehauen. Und das ging ja hier schon los, als das Drehbuch kursierte. Da hat Spike Lee ja schon rumgemotzt.
Wieso? Das hat er sich durchgelesen und fand das schon ganz schlimm?
Das Drehbuch war tatsächlich im Netz.
Ha.
Und ich glaube, sein Hauptstatement ist schlicht und einfach, die Sklaverei war ein Holocaust und kein Western.
Ja, muss man ja dann aber auch sagen, das Dritte Reich war ja nur auch keine Spaßkulisse für
selbstverständlich
Maschinengewehrgewitter.
Ich weiß nicht, was Spike Lee da reitet, und ich weiß auch nicht, wie Sam Jackson das immer aushält.
Ja, das frage ich mich auch.
Weil der dreht ja mit beiden.
Dreht Sam Jackson immer noch mit Spike Lee?
Ja, im nächsten Spike Lee, Oldboy, spielt er mit.
Ah,
ja.
Mensch. Frank, bist du da?
Jetzt ein bisschen weggerutscht gerade, oder?
Ja.
Ja.
Hallo?
Ja. Hallo? Ja. Nein, Frank, wir hören dich noch. Du hast außerdem noch Ralf Reichts gesehen.
Richtig, im November.
Ich habe ihn glücklicherweise heute in der einzigen Originalvorstellung noch gesehen, den es überhaupt noch gibt hier in Berlin.
Okay.
Bin zum Potsdamer Platz geeiert, da läuft der immer noch um 13 Uhr. Wir hören nochmal rein.
Was für ein Vollhorst.
Ja.
Oh. Schön gesagt, ja.
Wie hat er dir gefallen?
Ich fand den witzig. Also, ich mag aber auch Disney-Sachen. Der war doch amüsant. Ein bisschen genervt hat das kleine Mädchen dazwischendurch, aber ansonsten sehr spaßig. Also, das ist eine schöne Hommage an alte Videospiele.
Hast du die deutsche oder die englische Fassung gesehen?
Die deutsche.
Okay. Ich habe die englische gesehen und ich war gerade so begeistert von der Kleinen, von der Stimmarbeit von, wer hat's noch gemacht, verdammt.
Ja, Superman, wenn ich
mich nicht genau.
Ah, ja. Ja,
genau.
Ja, ja.
Und ich fand, die hat eine so tolle Stimme gehabt im Original.
Ja.
Du hast auch die O-Fassung gesehen.
Ja, ja.
Ich meine, im Deutschen sind es Christian Ulm und Anna Fischer.
Nee.
Doch.
Ja, ja, aber nee. Nee, sorry.
Okay.
Das mache ich nicht.
Ja, vielleicht fand ich die kleine Mädchen deswegen ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Oh, kann natürlich sein, weiß ich nicht.
Mhm. Was fandst du nervig?
Nee, das kleine Mädchen.
Das kleine Mädchen fandst du nervig?
Ja, ich weiß nicht, lag vielleicht aber auch an der Stimme.
Ah, okay.
Die mochte ich total gerne.
Ich guck den gerne im O-Ton dann im April, wenn er auf DVD kommt oder Blu-ray.
Was für ein Retro-Fest auch, ne?
Ja, ja. Schön.
Also,
ein Stück weit war es der bessere Tron.
Tron Legacy, ja toll. Aber gut.
Ja, aber der hier war niedlicher.
Ja, gut, das ist auch keine Kunst.
Also. Muss man sagen, das Konzept ist ein bisschen ähnlich.
Ja.
Ein bisschen, ja. Es ist auch ein bisschen wie Toy Story.
Ist auch Disney.
Genau, genau. Mhm. Wollte ich auch sagen. Also, der mich an Toy Story ein bisschen erinnert hat. Aber würdest du auch sagen, Frank, hast du Merida gesehen letztes Jahr?
Nee, leider nicht.
Ah, weil Ronald
muss ihn unbedingt noch nachholen.
Ronald behauptet ja gerne, dass Merida der Disney-Film war und Ralph Reichs war eigentlich der Pixar-Film aus dem letzten Jahr.
Ja.
Okay.
Aber ja, also muss im direkten Vergleich muss man schon sagen, also da gab es mehr zu entdecken beim Ralph.
Mhm. Ja, finde ich tatsächlich auch. Der wimmelte vor diesen schönen Kleinigkeiten. Ich fand, der hatte auch wirklich so ein paar schöne Drehbuchideen, mit denen ich gar nicht gerechnet hatte.
Die kleinen Charaktere.
Wie bitte?
Zum Beispiel?
Oh.
Ich will nicht spoilern, aber am Ende kamen noch so ein paar Dinge plötzlich wieder zutage, die ich schon wieder gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und dann, so.
Ah, okay.
Also ich fand, das Drehbuch war nachher wirklich auch
clever.
Unheimlich gut durchdacht. Es fügte sich alles wunderbar zusammen.
Ja, stimmt.
Und man hatte einfach Spaß an diesen ganzen Figuren. Und dann war der Film so übersät mit so kleinen Dingen am Rand. Einfach nur, wenn diese blöden alten Computer-Ping-Pong-Spiele da irgendwo im Hintergrund zu sehen waren, das fand ich schon witzig.
Ja, ich hatte jetzt gerade meine niedliche Attacke wegen den Bettlern in dem Bahnhof. So dieses Spiel, was es nicht mehr gibt. Und dann stehen die da rum und betteln halt irgendwie um eine Kirsche von Pac-Man. Also, oh.
Ja. Und das Klischee dieser Megakampfbrot irgendwie, die fand ich aber auch total klasse. Mit ihrem tragisch einprogrammierten Hochzeitsschicksal.
Toll. Ja, also auf jeden Fall zu empfehlen für Kinder und auch für Erwachsene, die früher an Spielautomaten mal gestanden haben.
Ja.
Also da muss euch. Eigentlich hätte die Geschichte auch doof sein können und irgendwas anderes. Also, und man hätte sich trotzdem wahrscheinlich gerne angeguckt, einfach weil es so optisch so schön war.
Ja, aber die Geschichte fand ich tatsächlich, die war auch tatsächlich gut. Und ich meine, wir haben ja so ein paar 80er-Jahre-Vibe-Filme in der letzten Zeit gehabt. Ich fand, das hier ist tatsächlich auch einer der schöneren in dieser Richtung.
Hm. Auf jeden Fall.
Jo.
Frank.
Jawohl.
Spiel mal wieder Tetris.
Ja, Bild war ich nie der Riesenfan von, aber...
Haben wir dazu nicht, gibt's nicht... Es gab gar keine Spiele in der Filmkiste für Ralph Reichts.
Nee, Spiele gab's nicht.
Also das wäre ja nur wirklich so diese kleinen, die man in der Hand nehmen kann, wo man irgendwie bloß mit dem Auto links und rechts steuern kann. Das wäre es doch gewesen. Naja, egal.
Ja.
Ich hätte nämlich gerne eins gehabt. Frank, vielen Dank für deinen Anruf.
Sehr gerne.
Und such dir was Schönes aus und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Ciao. So, wir machen gleich Nachrichten, hören vorher aber noch Musik. Du musst erklären wieder, was es ist.
Oh, Ennio Morricone darf nicht fehlen in der Italo-Western-Sendung aus seinem Klassiker und tatsächlich einer meiner Lieblings-Italo-Westerns, Leichenpflastern seinen Weg.
Fritz, Blue Moon, die zwei Sprechstunden.
Mist, jetzt hört man uns schon lachen. Bis eben hätte man noch denken können, wir pfeifen das.
Nee.
Nicht wirklich. Das kleine Italo-Western-Lexikon namens Ronald Blum wird uns jetzt erklären, was Töte oder Stirb oder Töte für ein Film ist.
Das Übliche.
Wer spielt mit? Von wann ist er?
Ach, ein Italiener.
Ungefähr.
Mitte der 60er, du hast das Plattencover, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr.
Was?
Nee. Der ist toll. Killer Calibro 32 hieß der Film auch mal. Für den englischen Markt.
Und ganz tolle Musik haben wir draus gehört.
Richtig.
Yay. So, heute den ganzen Tag, also nicht den ganzen Tag, sondern nur im ganzen Film Blue Moon, nur Musik aus Italo-Western. Und das hat natürlich einen Grund. Wir reden mit euch wahrscheinlich hauptsächlich über Django Unchained. Auch Sebastian aus Wittenberg. Hallo Sebastian.
Hallo.
Hi.
Hallo. Du hast eine ganze Menge gesehen, Django aber auch. So im Vergleich zu deinen ganzen Filmen, die du da gesehen hast über die letzten Wochen. Wo rangiert Django so in deiner Wertung?
Ich würde sagen, auf Platz 2.
Ah, okay.
Oh, gut. Dann reden wir doch erst lieber über den Erstplatzierten.
Ja, warum nicht?
Ja, Silver Linings.
Silver Linings. Ui. Da hören wir direkt mal rein.
Hey! Oh, woher weißt du, wann ich laufe?
Warum machst du es mir eigentlich so schwer?
Nein, ich mach's dir gar nicht schwer.
Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, wenn du diese Scheiße abziehst.
Bist du in dem Laden da mit mir essen?
Hol mich um 7:30 Uhr ab.
Yeah. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir im Original auch so geredet haben. Meine Güte, Sebastian, hast du auf Deutsch oder Englisch gesehen?
Deutsch.
Geht das dann irgendwie nach einer Weile oder reden die ganze Zeit so?
Fand es eigentlich absolut klasse. Ich fand die Synchronisation absolut in Ordnung.
Ah, okay, dann war das jetzt bloß der Ton. Ich habe zum ersten Mal was von diesem Film auf Deutsch gehört. Der hat dir gut gefallen?
Ja, sehr gut. Ich war begeistert.
Warum?
Ja, Bradley Cooper.
Mhm.
Ganz toll aufgespielt. Und Jennifer Lawrence absolut auch klasse. Also die beiden Hauptdarsteller, furios.
Ich muss auch sagen, er hat mir ein bisschen besser sogar gefallen als sie.
Ja, durchaus, aber sie war der gute Gegenpart dazu. Ein wunderbarer Gegenpart.
Ich bin dagegen.
Ja, warum?
Ich fand sie toller als ihn.
Warum?
Weil ich sie sowieso toller finde.
Ja, aber ich finde bei Bradley Cooper, da, Sebastian, da ist die Fallhöhe doch ein bisschen anders, oder? Ich meine, Hangover und dann so jetzt die Filme, die er mit Robert De Niro dreht, die taugen immer dann was.
Ja, aber ich meine...
Ich fand den jetzt einen seiner stärksten Filme, durchaus.
Total.
Definitiv, also ich meine... So eine komplexe und gute Rolle hat er bislang noch nie zu spielen gehabt.
Gleichzeitig, aber er kann's auch.
Jennifer Lawrence war ja auch so ein bisschen abonniert irgendwie auf das stille Leiden. So in Tribute von Panem und Winterspawn. Und das ist ja das erste Mal, dass sie hier plötzlich mit all ihrem Charme auftritt. Und wow, die hat mich einfach völlig verzaubert.
Hast dich verknallt, Sebastian?
So ein kleines bisschen schon, ja. Ich fand, sie haben beide ihre Rolle ganz wunderbar gemeistert.
Und das ist auch einfach das Tolle, die Chemie zwischen den beiden stimmt einfach, weshalb das mal so ein rarer Liebesfilm ist, der, finde ich, vollständig funktioniert. Und für mich der eigentliche Trick 17, den Regisseur David O. Russell hier benutzt hat, ist, es ist ein Liebesfilm, wo fast nie über Liebe gesprochen wird. Also im Gegensatz zu sonstigen Romcoms, wo es die ganze Zeit darum geht. Hier bölken die sich ja die ganze Zeit an und Liebe gibt es ja eigentlich nur in den letzten 5 Minuten mal kurz.
Ich wusste in der Tat zuerst nicht, wo ich den Film einordnen soll. Also ich wusste nicht, soll das Tragikomödie sein, soll das Drama sein. Am Anfang schien mir das recht lustig dargestellt, aber du kriegst dann ganz schnell mit, dass das ja eigentlich, dass die ja wirklich leiden unter ihrem Zustand. Und das ist ja eben das, was die so toll rausgearbeitet haben, diese beiden Schauspieler.
Mhm.
Fand ich super. Also am Anfang denkst du dir, das wird so platt und so flach, aber dann siehst du, dass die ja in der Rolle komplett aufgehen und dass die ja wirklich einen schweren Part zu spielen haben eigentlich.
Ja. Und die nehmen dich auch so richtig mit, weil manche Situationen in dem Film hätten so leicht Klischee werden können, wie der Tanzwettbewerb. Und trotzdem jubelt man einfach mit.
Absolut, das passt komplett. Was ich am Anfang nicht ganz so toll fand...
Sorry. Also, ich habe gerade mit dem Kopf geschüttelt, das konntest du natürlich nicht hören, Sebastian. Also, ich muss gerade sagen, also vor allem dieser Tanzwettbewerb, dass dann irgendwie Tanzen ein Teil davon ist. Vor allem und am Ende die Verquickung verschiedener Wetten. Das war mir zu blöd. Tut mir leid. Das war dann so, ach, jetzt müssen die auch wieder tanzen. Das ist so Ami. Also entweder irgendwie müssen sie alle konform tanzen oder konform singen oder irgendwie ein Hütchen alle aufsetzen oder so. Ach, nee. Also das hat mir nicht so gut gefallen, obwohl ich die beiden sehr gut in dem Film fand. Aber ich weiß nicht, David O. Russell ist nicht mein Mann.
Das stimmt. Und Filme mit Hütchen finde ich auch doof, aber Filme mit Tanzen finde ich ganz schön.
Ja. Na gut. Sebastian, ich habe dich aber unterbrochen.
Nee, kein Problem. Mache ich ja auch manchmal leider. Ich fand ganz toll, dass eigentlich in die Story eingebettet mit dem Tanzen und es nahm auch nicht so überhand. Also ich fand es glaubwürdig.
Mhm.
Was ich am Anfang problematischer fand, war so dieses ganze Umfeld. Weil diese ganzen Nebenrollen, die waren teilweise so ein bisschen, ich weiß nicht, suspekt nenne ich es mal. Aber die haben ja irgendwo alle ihr Päckchen zu tragen gehabt und die werden ja so nach und nach eigentlich erst geöffnet, diese Macken eigentlich, die auch die anderen haben.
Du meinst die Eltern und das andere Ehepaar sozusagen?
Ja, ganz genau, ganz genau. Die kommen einem ja erstmal komisch vor und man kann die erstmal nicht einordnen, aber ich fand, das hat dann am Schluss ganz gut gepasst und auch die haben ihre Rollen gut gespielt.
Für mich hat das auch so gut funktioniert tatsächlich, weil ich anfangs überhaupt nicht gewillt war, hier mitzugehen. Ich dachte, das wird wieder so ein David O. Russell-Prolhausen-Projekt. So
naja.
Wie The Fighter halt. Also
ja.
Und ich dachte, oh nee, und was soll ich jetzt mit diesem Psycho, der da dauernd ausklingt in der Nacht und die Polizei kommt und da und Robert De Niro, der da alles verwettet. Und ach nee, aber irgendwie hat der Film mich tatsächlich komplett auf seine Seite gezogen.
Hm.
Haben mich die Charaktere erwärmt.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Okay.
Okay, gut, dann wollen wir doch noch über deine Nummer 2 ganz kurz reden, nämlich über Django.
Ja, genau. Fand ich auch sehr gut, allerdings in der ersten Hälfte ein bisschen unausgewogen. Meiner Meinung nach ein bisschen zu eigenartig geschnitten oder zu hastig geschnitten. Hat der keine Zeit im Schneideraum gehabt?
Doch. Alle Zeit
also,
der Welt.
Nicht so
komisch. Da scheiden sich die Geister irgendwie ein bisschen dran. Der Film fällt tatsächlich ein bisschen in 2 Hälften, glaube ich, kann man mal grundsätzlich festhalten.
Das ja.
Manche finden die erste Hälfte nicht so gut und die zweite besser und manchen geht's umgekehrt. Mir hat die erste Hälfte deutlich besser gefallen.
Mir auch.
Einfach, weil es die spaßigste Tarantino-Nummer auch war. die man bislang von ihm kannte. Das war, hatte einfach so viel Humor und es war so leicht. Während in der zweiten Hälfte, sobald sie dann auf Candy, der Candy Ranch ankommen, da finde ich, wird es dann eher wieder ein typischer Tarantino, wie man es schon öfter mal gesehen hat.
Wir bauen die Kulisse auf für das wie nennt man das, für den Kugelhagel.
Genau, und ja, müssen aber erstmal eine halbe Stunde am Tisch sitzen und essen. Und darüber reden.
Ja, also fandst du nicht, dass die erste Hälfte viel lebhafter war, Sebastian? So die zweite?
Vielleicht lebhafter. Ich kann mich insgesamt, muss ich eigentlich betonen, erstmal an der Optik wahnsinnig berauschen von diesem Film.
Mhm.
Das Setting, tolle Bauten, tolle Kostüme, einfach nur super. Was mir in der zweiten Hälfte tatsächlich besser gefallen hat, das war allen Ernstes die darstellerische Leistung von Jackson und DiCaprio.
Mhm.
Und ich fand auch den Jackson, der hat ja so ein bisschen an der Grenze zur Parodie gespielt irgendwo. Den fand ich wirklich absolut klasse, weil man wusste nicht, wer ist eigentlich wirklich der Herr im Haus. Ne? Und was ich dann schon spaßig fand, ist ich denke, das ist auch nicht gespoilert, wenn dann Herr Jackson O-Ton ein Nigger auf dem Pferd sagt, ne, und ist selber schwarz. Das ist dann so ein bisschen verschoben irgendwo. Das ist dann wieder typisch Tarantino.
Das war ja der Witz der ganzen Nummer.
Eben. Das fand ich wirklich in der Tat interessanter. Ich fand auch, ihr habt das vorhin schon gesagt, Herrn Fox ein bisschen blass. Und ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, dass der von mir sehr gemochte Christoph Waltz das Ganze ein bisschen schlägt. Aber er hat sich ein bisschen zurückgetan, obwohl er mehr Entwicklung durchmacht in seiner Rolle, finde ich, als Django.
Ja, ich finde, er hat einfach irgendwie so die besten, also er sagt bessere Sachen.
Ja.
Also er darf viel lustiger sein und alles Mögliche.
Er darf hier überhaupt die ganze Zeit reden.
Ja.
Jamie Foxx sagt ja gar nicht so viel.
Hat er erst Angst, dass er Jamie Foxx oder Django die Show stiehlt?
Ich finde das
doch nicht der Fall, aber es war in der Tat Jamie Foxx ein bisschen farblos.
Ja, ich finde, der hat ihm völlig die Show gestohlen, ehrlich gesagt.
Total. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diese Samuel Jackson-Rolle, die mir auch sehr gut gefallen hat. Das ist die beste Rolle, die Samuel Jackson in den letzten 10 Jahren wahrscheinlich gespielt hat. Und auch so, also so, wenn er richtig spielt und nicht nur irgendwie, sag ich jetzt mal, so den Check nimmt und auftaucht in dem Film, ich finde, dann zeigt er auch, was der eigentlich kann.
Ja.
Oder? Also ich meine, das ist eine ganz tolle Nummer. Aber ich habe auch im Vorfeld gehört, so der sei der rassistischste Schwarze, den man im Kino gesehen hätte und auch irgendwie, dass die Figur ja so überzogen wäre. Und das ist zum Beispiel ein so ein Ding, das sehe ich überhaupt nicht so. Ich sehe den überhaupt nicht als Rassisten und ich sehe den auch überhaupt nicht überzogen. Das ist eine Figur oder so eine Figuren gab es durchaus, also in der Sklaverei. Also Schwarze, die irgendwann sich, also die diese Aufseherrolle quasi so doll übernommen haben und sich dann so sehr auf das Jargon und auf die Meinungen und auf die Einstellungen der Weißen eigentlich so geschlagen haben, dass die so eine absurde, also dass die tatsächlich so absurd waren und dass wirklich Sklaven vor denen auch mit am meisten Schiss hatten, weil die natürlich noch viel krasser sein wollten als die Weißen, um ihre eigene Rolle da so, um ihr eigenes Leben halt zu schützen und um ihre eigene Rolle da zu wahren. Also das ist für mich, das war ein so ein Punkt, wo ich dachte, nehmen jetzt Leute Samuel Jackson als krasse Idee von Tarantino wahr? Oder nehmen die, oder merken die, oder kriegen die irgendwie mit, so eine Leute hat das tatsächlich genau so gegeben und gar nicht mal wenige?
Ich denke schon, dass das geschichtlich korrekt war.
Ja, ja, ist es auch.
Aber natürlich ist sie überzogen. Ich halte die Figur auch für völlig plausibel. Aber da war ja ständig auch so ein Schalk im Nacken. Ich fand, dass Sam Jackson hat die Rolle sehr, sehr dick aufgetragen. Und was ich eben immer so lustig fand, ist, dass er immer sein Maul so weit aufriss und dann aber immer wie das kleine Hündchen kuschen musste, sobald Leo sagte, hier, ab in die Ecke.
Ja, ja, aber auch das, finde ich, ist jetzt keine humoristische Überzeichnung.
Ich fand das komisch.
Ja, komisch ist das, aber ausgedacht hat der Tarantino sich das nicht. Und die waren auch so unterwürfig. Also, und die waren auch so, also
ist es diese Figuren. Ich meine, letzten Endes wissen wir es natürlich alle nicht.
Genau, nein, wir wissen es nicht, aber man kann ja irgendwie Bücher lesen und sich mit dem Thema auch beschäftigen und sowas, und das gibt's durchaus.
Die Figur war absolut denkbar.
Ja.
Ich meine, das ist halt das, was passiert, wenn solche grauenvolle Machtverhältnisse und Unterdrückungsverhältnisse stattfinden und dann einer von den Unterdrückten über die anderen gestellt wird. Das ist schlimm. Finde ich, ist da auch eine Geschichte, wo er, finde ich, dieses Sklavereithema pointierter auf den Punkt bringt als an manch anderen Stellen. Tatsächlich hatte ich manchmal Schwierigkeiten mit den Gewaltdarstellungen in diesem Film, wo ich dachte, das ist mir jetzt ein bisschen zu auf den grellen Effekt gebürstet.
Na, und
ich wirklich sensibel. Ja, dieser Mandingo-Kampf.
Ja.
Und wenn dieser eine da von den Hunden zerfleischt wird. Nicht, dass es nicht all das gegeben hätte, aber da hatte ich immer so das Gefühl, da hält Tarantino die Kamera mir jetzt einen Zacken zu lang drauf. Das ist jetzt doch, hey, grell, Tarantino, Gewalt. Und da fehlte mir so ein bisschen das Gespür.
In der ersten Hundeszene sieht man ja gar nicht so viel.
Ja, ich fand, das war reichlich schon.
Ja.
In der Tat. Ich hatte da ein bisschen Schwierigkeiten, ehrlich gesagt, da mit dem Gewalt. Obwohl, ich hatte Tarantino ja treffen dürfen. Und er hat mir erzählt, dass er die Szenen wahnsinnig runtergekürzt hat, allesamt.
Das glaube ich ihm.
Er hatte viel, viel brutalere Szenen gedreht. Und er hat das Publikum dabei verloren.
Ja, das glaube ich nämlich auch.
So, und nicht, dass er sich da zensiert hätte, weil man darf nicht, sondern er hat wirklich in den Testvorführungen gemerkt, das Publikum steigt aus.
Ja, das begreift dann halt einfach den Film nicht, oder?
So, also das ist dann so krass und dann ist man plötzlich raus aus dieser eigentlich ja dann doch lustigen Rachegeschichte.
Ja.
Und deswegen hat er das total zurückgeschnitten und tatsächlich war es mir immer noch ein Zacken zu viel.
Hm. Sebastian, hat sich dir irgendwo der Magen umgedreht oder auch das Hirn, wenn auch
vielleicht
nur?
Nicht der Magen umgedreht, aber für mich war die Kamera viel zu lange auf dieser Kapuzenszene. War vielleicht lustig, aber viel zu viel ausgekocht, also viel zu lang.
Das war ein Teil, den ich ehrlich gesagt überhaupt nicht lustig fand. Wir hören uns trotzdem nochmal an.
Ich sehe einen Scheißdreck mit dem Ding.
Wer hat die Kacke denn gemacht?
Wenn es nur darum geht, zwei Löcher in den Sack zu machen, das hätte ich besser hingekriegt.
Siehst du was?
Nicht so gut.
Also, der Ku Klux Klan rauscht auf, die Masken sind gerade am Tag genäht und die Löcher, die passen nicht über die Augen. Ein großes Problem, was gefühlte 30 Minuten da durchexerziert wird. Aber dann zum Ende eigentlich zu gar nichts führt, ne?
Nee, ich war auch überrascht, weil da war ja immerhin Jonah Hill drunter.
Ja.
Und dachte auch, wie, das war's jetzt?
Das war's dann halt.
Ja.
So. Aber okay. Da gab's ja hier und da mal jemanden, der aufgetaucht ist.
Aber ich kann das wirklich bestätigen, wenn Herr Jackson wirklich richtig spielt, siehe Resurrecting the Champ, dann ist er einfach grandios, ne?
Dann muss ich mir den mal angucken, den habe ich gar nicht gesehen.
Oh ja, lohnt sich mit Josh Hartnett und Samuel L. Jackson, lohnt sich absolut.
Okay, Sebastian, danke. Ein Filmtipp am Ende, such dir was Schickes aus der Kiste und wir reden demnächst wieder.
Ja, danke, tschüss.
Tschüss. Tschüss, Sebastian. So, wir haben Mario am Telefon. Hallo, Mario.
Hallo.
Hallo.
Mario, du bist hier unser Streber vom Dienst. Du hast gesehen Seven Psychos, Ralph Reichts Apparition, na, den Hobbit, den haben wir ja schon irgendwie besprochen, End of Watch, Life of Pi, Maniac, Red Dawn, Silver Linings und Django Unchained. Ja. So, nehmen wir mal an, jeder, der hier heute anruft, hat Django Unchained gesehen. Ja, das sehe ich hier gerade auch in unserer Telefonliste. Wollen wir über was anderes reden?
Können wir gerne machen. Wenn ich kurz sagen darf, dass ich Django gut fand, Jamie Foxx allerdings sehr schwach war.
Ja, dann bist du da so ein bisschen eigentlich auch so mit unserer Meinung mit dabei, genau. Wir haben noch gar nicht, und hat den irgendwer gesehen? Nee, wir haben noch gar nicht über Life of Pi geredet und da will auch noch gar keiner drüber reden so richtig.
Verstehe ich nicht.
Wollen wir das nicht einfach mal machen?
Gerne.
Na dann machen wir das doch einfach mal. Wie hat dir denn Life of Pi gefallen?
Überraschend gut.
Überraschend gut. Hören wir erstmal nochmal rein.
Mein Name ist Pi Patel. Ich bin ein Schiffbrüchiger. Ich bin in einem Rettungsboot, allein, mit einem Tiger. Bitte schickt Hilfe.
In so einem Fall kommt ja auch öfter mal die Frage, und deswegen kommt sie auch jetzt, Mario, hast du das Buch gelesen?
Nein.
Nein.
Aber wieso überraschend gefallen?
Überraschend, weil ich hatte irgendwie, als ich den Trailer gesehen habe, so ein bisschen Angst, dass es zu knallig, zu bunt wird, weil da halt diese Szene ist mit dem Wal, der da aus dem Wasser rausspringt.
Genau,
und der ganze Film ist so krass übertrieben.
Und dann kommt gerade auch irgendwie so im Trailer, glaube ich, der Refrain von Coldplay oder sowas, ne?
Ja, das
und dann
auch noch.
Denkt man so, oi.
Nee, aber er hat mir sehr gut gefallen. Allein schon wegen des Endes. Aber es hat eine schön erzählte Geschichte, wie ich finde, und ich fand es auch mit der Glaubenssuche jetzt nicht so aufdringlich. Bei einigen habe ich halt gehört, dass die sich da so ein bisschen drüber aufgeregt haben, dass Ang Lee einem da versucht, sämtliche Religionen aufzudrücken und da so einen Heiligenfilm draus zu machen, aber das empfand ich gar nicht so.
Fand ich auch überhaupt nicht so empfunden. Zumal ich das sehr interessant fand, dass hier gleich alle Religionen zum Diskurs standen.
Ja.
Und uns hier nicht eine bestimmte Sichtweise aufgedrückt werden sollte, fand ich überhaupt nicht. Hatte ich überhaupt kein Problem mit.
Und da hast du ja, eigentlich geht ja da schnell das Messer in der Tasche auf,
ja,
ne?
Ja, in der Tat. War hier, fand ich, überhaupt nicht der Fall.
Fand ich auch nicht schlimm. War im Buch auch drin. Also das muss man jetzt Ang Lee auch überhaupt nicht vorwerfen, das ist im Buch.
Ich war von dem Film auch völlig begeistert. Ich wusste Gott sei Dank nicht genau, was es werden würde.
Oh, wie
ich hatte
schön.
Das Buch nicht gelesen.
Du guckst ja auch in den Trailer, oder?
Den Trailer hatte ich tatsächlich gesehen und da hatte ich überhaupt keine Vorstellung, was das für ein Film sein könnte. Ich fand das alles nur so abgedreht. Diese ganzen bunten Bilder und Zebras, die da plötzlich unter Wasser lang schwimmen. Und ich dachte, huch, was wird denn das? Nein, ich fand die Geschichte wahnsinnig mitreißend, packend, spannend, poetisch, gefühlvoll.
Wie ist nochmal der Tiger?
Richard Parker.
Richard Parker.
Ja, Richard Parker, genau.
Ich fand den Jungen großartig.
Der will nie wieder einen Film machen.
Ja, das ist ja auch ein Laie, der hat noch nie vorher gespielt.
Ja,
ich
aber
fand den fantastisch.
Ja, natürlich.
Der hat da die ganze Zeit nur auf diesem Boot von der Bluescreen gestanden. Er hat alles alleine gestemmt. Ich weiß auch nicht, warum er nicht den für einen Oscar nominiert hat, anstatt diese Göre da aus Beasts of a Southern Wild.
Ach komm, lass die Göre in Ruhe.
Ich fand das, was Ang Lee da an 3D-Effekten macht, großartig. Ich fand das toll, wie er diese Weite des Ozeans nutzt, um da wirklich seine ganz eigenen bunten Bilder zu malen mit quietschbunten Himmeln und leuchtendem Wasser. Und dann hatte die Geschichte ja auch noch so eine für mich eben völlig überraschende emotionale, ich will nichts verraten.
Na,
toll.
Ja. Mario, also fandest du nicht auch, dass in diesem Film hat man endlich mal gesehen, wozu CGI gut ist?
Auf jeden Fall. Also der Tiger war irgendwie 98% animiert.
Ja, Knaller, ne?
Woher kommst du auf diese Zahl?
Ich glaube,
woher kommst du auf diese Zahl?
Ich bin der Meinung, dass die Szene, wo Richard Parker vom Boot springt, als die ganzen Fische da drin sind, dass sie da wirklich einen Tiger aufgenommen haben. Weil das Wasser, was da rumspritzt, das sah mir zu echt aus.
Also sie hatten 4 Tiger am Drehort. Also 98% animiert haut dann, glaube ich, nicht ganz hin.
Ja, das war jetzt mit spitzer Zunge formuliert.
Ja. Aber man hat es halt nur gesehen, weil man wirklich ganz genau hingeguckt hat.
Ja.
Also der Tiger sah wirklich echt aus. Selbst die Sandmännchen, wollte ich gerade sagen.
Erdmännchen.
Erdmännchen.
Oh. Die Sandmännchen. Oh, so süß.
Die, allein dadurch hat der Film sowieso bei mir gewonnen, weil ich liebe diese Tiere. Die sahen halt auch richtig süß aus und auch echt. Außer man ist zu nah rangegangen.
Ja.
Dann hat man es schon gesehen. Beziehungsweise auch in diesen krassen Massenszenen. Aber ab bestimmtem Abstand waren sie echt gut.
Und dass der Film durfte ja auch eine gewisse Künstlichkeit haben.
Weil ja,
das
natürlich.
Muss er ja.
Im Endeffekt sowieso.
Eben. Und ich finde, deswegen machte das auch alles Sinn, dass das auch durchaus manchmal eben so in völlig übertriebenen Bildern daherkam.
Aber diese Insel, wo er dann mit den ganzen Erdmännchen ist,
ja,
die hatte doch die Form eines Gesichts, oder?
Eines Körpers. Ich habe dann
Körper gesehen. Oder der Körper war sogar. So im Querschnitt.
Ja, habe ich auch so gesehen. Ja, habe ich auch gesehen, wusste aber noch nicht genau. Ich habe den Film erst einmal gesehen, was mir das eigentlich sagen wollte.
Das ist mir gar nicht aufgefallen, muss ich sagen.
Ja.
Das müssen wir dann einfach nochmal.
Naja, ohne jetzt zu spoilern, kann man da, glaube ich, nicht weiter drüber reden.
Ja, aber das ist ein Film, den werde ich mir definitiv noch häufiger anschauen.
Ja.
Eine Frage an dich, Tom, weil du das Buch gelesen hast und so magst. Wie verhält sich der Film zum Buch?
Ich muss vielen Leuten zustimmen, die im Vorfeld gesagt haben, oioioi, das wäre schön, das mal auf der Leinwand zu sehen, aber wer soll das verfilmen und wie? Und ich muss sagen, was Ang Lee gemacht hat, ist eine durchaus sehr gute Adaption.
Mhm.
Das Buch finde ich jetzt natürlich besser irgendwie, weil da kann man sich das alles selber vorstellen. Aber was ich mir damals vorgestellt habe, geht doch schon arg oft in die Richtung, die ich da gesehen habe. Also
und der hat nichts verhauen.
Nee, hat nichts verhauen. Ich finde das Ende, ohne dazu irgendwas zu sagen, ist hier ein bisschen... Na, mit dem Holzhammer möchte man jetzt nicht sagen, aber es ist ein bisschen subtiler im Buch.
Das
aber da wird
so
wahrscheinlich dafür gesorgt, irgendwie, dass der Zuschauer auch kapiert, was hier Phase ist.
Ja, das ging mir auch so, ohne das Buch zu kennen, dass ich dachte.
Man hat noch mehr eine Wahl, sage ich jetzt mal, in dem Buch. So, ohne da was, ne?
Meine Frage, wie ist da Gérard Depardieu eigentlich reingekommen?
Was?
Der passt da so gar nicht rein. Also er spielt diesen bösen französischen Koch ja super, aber warum er? Wie kommt das mit Ang Lee zusammen?
Das weiß ich nicht, aber ich fand, dass es totalen Sinn machte.
Ja.
Dass da ein großer Star mit starken Wiedererkennungswert steht, weil der hat nur eine einzige Szene.
Ja.
Aber unterm Strich ist diese Figur bedeutsam. Das wissen wir ja nur nicht.
Ja.
Und wir hätten das völlig vergessen, wenn das jetzt irgendjemand gewesen wäre.
Ja, das könnte gut sein, ja.
Von daher fand ich das, dadurch, dass es Depardieu war, sorgte das tatsächlich für eine Aufmerksamkeit für diese Figur, die ich fand, die letzten Endes wichtig war. Immer interessanterweise hat ja Ang Lee die ganze Rahmenhandlung komplett zweimal gedreht. Also das Interview.
Ah.
Das Ganze findet ja als Rückblende statt.
Ja.
Und der Inder erzählt ja diese ganze Geschichte und er wird ja interviewt von einem Journalisten und dieser Journalist wurde ursprünglich von Tobey Maguire gespielt.
Ah, und das hat die Leute zu sehr durcheinander gebracht.
Die Leute, oder? Das hat Ang Lee dann selber gemerkt, dass da dieser Star völlig falsch fehl am Platz ist, weil er völlig ablenkt.
Ja, ja.
Weil es geht hier um die Geschichte des anderen und nicht um den Journalisten und deswegen hat er das komplett neu gedreht mit dem Unbekannten.
Das muss ich aber auch sagen, ist der einzige Punkt, der mir nicht gefällt an dem Film, diesen Darsteller und die Erzählebene, die hat mir leider nicht gefallen. Also wie der Typ diesen Journalisten da spielt, das ist mir zu, weiß ich nicht, so College Schulzeitung oder sowas kommt der mir irgendwie so ein bisschen daher.
Was hat er denn vorher gemacht? Ich glaube in Anonymous war der mit drin und in Hot Fuzz oder sowas war der, glaube ich, Polizist oder sowas.
Oh, das weiß ich gar nicht mehr.
Gott, Mario. Wahnsinn. Also dieses Nullgesicht irgendwo wiedererkannt zu haben.
Ich fand ihn okay.
Ja.
Er hat ja jetzt nicht so die wichtige Rolle gehabt.
Er hat
3-5 Fragen gestellt an den Inder und dann hat er halt die ganze Zeit erzählt. Also er hat es nur ein bisschen vorangebracht.
Ist richtig. Life of Pi also zu empfehlen. Was sonst noch? Wo würdest du am ehesten noch sagen, Daumen hoch? Also außer jetzt Django nehmen wir jetzt einfach mal aus. Außer
Silver Linings und Ralf Reichts. Definitiv Ralf Reichts.
Dann die Frage Maniacs. Hat dir nicht gefallen?
Doch, hat mir gefallen. Aber die anderen beiden haben mir irgendwie besser gefallen. Wobei bei Maniac fand ich wirklich auch die Umsetzung dieser Idee First Person Serial Killer Film echt interessant. Und ich fand, sie haben es auch gut gelöst.
War der denn gut, der Film?
Ich fand ihn tatsächlich ziemlich erstaunlich.
Ja. Also auch wenn man ihn nicht häufig sieht, selbst Elijah Wood fand ich gut in dem Film.
Ja, in der Tat.
Der wirkte ja schon vor Herr der Ringe öfter mal deplatziert in den Filmen, in denen er irgendwie so auftauchte, fand ich. Also da gab es ja diese The Faculty zum Beispiel, wo er in diesem Horrorfilm...
Da war er noch klein.
Klein war er bei Huck Finn und bei diesen ganzen Filmen. Da war der richtig klein, der war ja ein Star mit 10.
Aber der hat ja schon hervorragend so eine fiese Nuss gespielt in Sin City.
Ja, stimmt.
Und ich meine, komm, die letzte Hälfte Herr der Ringe, wenn er da der Drogenjunkie, der Ring-Junkie ist oder so und immer abdreht und die Augen weg. Also ich finde ja, das war klar, dass Elijah Wood einen Serienkiller spielen kann.
Und jetzt hat er es endlich gemacht.
Ja.
Okay.
Reden wir vielleicht noch ausführlicher mit jemand anders drüber dann?
Denke ich auch.
Ja.
Okay.
Gerne.
Mario, such dir was Schickes aus?
Ja.
Und dann bis bald.
Bis zum nächsten Mal, denke ich.
Bis zum nächsten Mal, ganz genau. Wann ist das eigentlich? Können wir ja auch mal erwähnen.
Schon.
Am 21. Februar.
Ja.
Dann geht's um Frankenweenie.
Unter anderem.
Auch, ja.
Nachher machen wir die große, lange Liste, worum es denn gehen wird. Das ist noch eine Überraschung. Mario, bis bald.
Bis bald, denn.
Tschüss.
Ciao.
Und wir haben auch wieder, erstmal das hier. Fritz.
Tom Erhardt, der
Filmblumen. Nein. So. Heute, das kleine 1x1 des Italo-Western-Soundtracks geht in die nächste Runde jetzt.
Ja, jetzt mal mit einem Stück, das gar nicht aus dem Italo-Western stammt.
Was?
Ja, aber das im Tarantino-Film auftaucht.
Oh.
Ein Stück, das ich total mag, stammt auch von einem meiner Lieblingskomponisten, nämlich von Jerry Goldsmith, fällt aber auch im Film für mich völlig aus dem Rahmen. Klingt nämlich nur so ein bisschen nach Morricone, aber man merkt, dass es aus den 80ern ist. Wegen der Synthesizer. Und tatsächlich hört man das im Django Unchained, wenn sie das erste Mal auf die Ranch mit der Kutsche da ankommen. Da läuft dieses Stück im Film.
Wenn sie in Candyland ankommen.
Genau. Tatsächlich kommt das Musikstück aber aus dem Nicaragua Politthriller Under Fire mit Nick Nolte und Gene Hackman.
Ah.
Weshalb ich bei dieser Kutschenszene ständig an die beiden denken musste.
Okay, na gut.
Schön, ne?
So ein bisschen Bombast am Abend.
Mhm.
Ist doch toll. Ihr seid hier im Film Blue Moon mit Ronald und mir und auch Franzi. Hallo Franzi.
Hallo.
Hey.
Franzi, du hast den absoluten Lieblingsfilm von Ronald Blum im letzten Jahr gesehen.
Ja, ich weiß.
Oh.
Anna Karenina.
Yay.
Ich habe ihn leider nicht gesehen.
Oh.
Franzi. Anna Karenina, ich habe es doch als relativ synthetisch wahrgenommen in Ausschnitten im Vorfeld. Ronald hat gemeint, was soll das? Papalapap, guck dir den an, der ist super. So, auf welcher Seite bist du?
Ich mochte ihn leider nicht so sehr. Es tut mir auch voll leid, das jetzt so zu sagen.
Ach was?
Die Stimmung kaputt zu machen.
Nein, da steht der Ronald drüber. Der ist alt genug.
Nicht, dass er nachher weint.
Nach.
Jetzt.
Und wenn schon. Er ist niedlich, wenn er weint, also. Warum hat er dir nicht gefallen?
Ich habe, also so generell habe ich totales Problem so mit Theater. Und ich finde, wenn ein Film so mir diese Illusion wegnimmt und mir so theatermäßig das zeigt, dann bin ich irgendwie gefühlsmäßig so überhaupt nicht mehr so richtig dabei.
Mhm.
Das habe ich bei dem Film total gemerkt. Und mir ist halt aufgefallen, dass halt eigentlich nur die Szenen von dem, nicht von hier Keira Knightley und Evan Johnson, sondern halt von Donald Gleason und die er toll findet.
Ja.
Da war ich emotional total dabei und fand es halt total toll. Vielleicht bin ich da auch Fangirl, ich weiß es nicht. Aber ansonsten hatte ich so meine Probleme, so da irgendwie berührt von zu sein.
Aber das, was du gerade gesagt hast, war reine Absicht des Films.
Ja, aber es gefällt mir trotzdem nicht.
Ja, ja, nee, ich meine, er wollte, dass wir uns für das eine Paar emotional engagieren und für das andere überhaupt nicht.
Ja, aber trotzdem war ich nicht so richtig dabei.
Ja, ja. Aber das ist tatsächlich ja auch so Kalkül des Films. Also, dass alles eben in dieser künstlichen, vollkommen theatralischen Theaterwelt spielt. Was natürlich, kann man natürlich gerne platt finden oder so, fand ich aber nicht, was sie eben ja darstellen sollte, dass eben auch diese ganze zaristische russische Adelsgesellschaft eben nur so ein Theaterhaufen ist und alle Konflikte und Geschichtchen sind alle künstlich und haben alle was mit diesen ganzen Regeln zu tun, die aber vorne und hinten keinen Sinn machen. Und aus dem Theater geht es ja nur raus, wenn es mal um reelle Gefühle und reelle Bedürfnisse geht und reelle Ansichten, weshalb eben diese zweite Liebesgeschichte eben irgendwann auch mal außerhalb des Theaters spielen darf, während die Liebesgeschichte von Anna Karenina eben für Regisseur Joyride eben auch nur so ein künstliches, selbstgemachtes Theater ist.
Klingt theoretisch, Ronald.
Oder? Ich glaube, daran scheitern so viel, oder daran stoßen sich so viele an diesem Film, dass der Film halt den Zuschauer emotional auf Distanz hält. Der ist sehr durchdacht, ja.
Hast du dir einen von den 4000 anderen Anna Karenina-Filmen mal angeguckt, Franzi? Oder war das dein erster Kontakt mit dem Stoff?
Ja, es war mein erster Kontakt.
Gäbe es sonst einen Film noch zu empfehlen in der Richtung, Ronald, wo wenn man auf die mochtest du die Geschichte generell, Franzi?
Ich bin mir, also an sich ist es schon so interessant, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie so total prädestiniert für irgendwie so total Schulstoff, so was man so in der Schule immer so durchnimmt. Mhm. Da hatte ich generell so ein bisschen so meine Probleme.
Okay. Also ich finde, das ist die mit Abstand gelungenste Verfilmung. Ich habe nicht alle Anna Kareninas gesehen, aber so 4, 5. Ich würde sagen, die berühmteste ist die mit Greta Garbo. So alt.
Ja.
Die letzte mit Sophie Marceau, naja.
War das nicht von Mel Gibson oder sowas?
Nee.
Hing der da nicht mit drin?
Nein.
Ich dachte immer.
Nein, nein.
Ach nee, weil Braveheart war.
Ja, ja, das war was anderes.
Ja, stimmt.
Ich finde, das ist tatsächlich die gelungenste Verfilmung, wirklich, mit Abstand sogar.
Franzi, also dann haken wir einfach mal Anna Karenina ab und können ja mal über einen Film reden, den ich gesehen habe, Ronald aber nicht.
Pitch Perfect.
Den habe ich mir gestern noch reingezogen und ich habe ganz viel von diesem Film erwartet, Franzi. Also irgendwie, weil Anna Kendrick spielt mit, die finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und Rebel Wilson spielt mit, die finde ich inzwischen auch ganz toll. Also so, die ist auf dem Weg zu ganz, ganz, ganz toll. Aber der Film, was sagst du dazu?
Na, wurdest du enttäuscht?
Ja.
Okay.
Ja, leider.
Nee, also bei mir war das halt so, ich hatte halt Preview-Tickets gewonnen und wusste weder was über den Film, noch hatte ich irgendwelche Erwartungen.
Mhm.
Und dadurch war ich natürlich super entertained worden.
Ach Mist.
Weil ich mag Anna Kendrick auch total.
Ja.
Und ich finde, sie haut den Film auch dermaßen raus. Weil an sich sind jetzt die Songs sehr, sehr durchschnittlich. Die hat man, glaube ich, fast alle irgendwie schon mal bei Glee oder sonst wo schon mal gesehen oder gehört.
Ja, oder in den DSDS-Castings.
Ja, oder so. Also ich fand ganz nett, dass sie so schön mal wieder so ein bisschen Breakfast Club erwähnt haben und so. Das fand ich ganz niedlich.
Das war süß, ja, das stimmt.
Und es war auch echt schön zu sehen, dass auch andere im Kino die berühmte Handbewegung mitgemacht haben. Das fand ich auch sehr, sehr nett.
Die berühmte Handbewegung? Ach so, ja, ja, klar. Ach so, da wieder Breakfast Club. Aber fandst du nicht, dass die Charaktere, die da mitspielen, doch alle doch relativ, ja, ich weiß nicht, sehr einfach gezeichnet sind? Anna Kendrick als diese völlig unglaubwürdige DJane, die, ganz crazy Mashups macht aus Songs, so als wenn das noch niemand machen würde. Dann irgendwie so die Dicke, die direkt Fat Amy heißt. Dann haben wir eine schwarze Lesbe, die allen Mädchen an die Brüste packt. Dann, also es geht ja immer so weiter. Dann diese blonde Bitch, die den Chor halt anführt. Also besonders viel Tiefe haben diese Figuren jetzt nicht gehabt. Es ging schon eigentlich nur ums Singen, oder?
Ja, würde ich jetzt auch sagen.
Ich muss sagen, ihr Freund war süß.
Ja, das stimmt. Aber ich fand bei dem bei hier Anna Kendrick fand ich das sehr, sehr lustig, dass sie total alternative aussieht und so und sagt, sie ist so DJ und dann fragt irgendjemand, wer irgendwie ihr Lieblingsdings ist und dann meint sie irgendwie David Guetta.
Ja, sie ist total alternative, Ronald, das ist der Was? Knaller. Ja, sie hat irgendwie so eine Jacke an, die nicht ganz zugeknöpft ist und ich glaube ein bisschen Kajal um die Augen und das gilt dann da in diesem Zusammenhang schon als super alternative und alle sehen auf den ersten Blick so, oh, mit der ist nichts zu spaßen. Also,
okay.
Das ist schon echt so ein bisschen hart. Aber fandst du das nicht irgendwie doof, irgendwie, dass da keiner so aus seiner Rolle rausgefallen ist? Alle Asiatinnen sind zum Beispiel total strunzendumm. Also
ja,
in diesem Film.
Stimmt. Ja, ich weiß nicht. Also ich hatte nichts erwartet.
Naja, klar,
und
ja. Ja.
An sich habe ich doch schon irgendwie so ein Faible für diese typischen College-Highschool-Dinger, die jetzt nicht wirklich
auch.
So viel Brain haben.
Ja, irgendwie ich auch, aber ich weiß nicht,
aber ich finde irgendwie ist manchmal irgendwie doch schon so ein bisschen so von den Charakteren irgendwie so ein bisschen Wahrheit drin. Aber sowas hat man doch teilweise in der Schule auch so ein bisschen. Deswegen habe ich jetzt nicht so ein Problem, dass es so übertrieben ist und so Stereotyp.
Na gut. Meinst du, die machen einen zweiten Teil davon? Das bietet sich ja echt an, oder?
Ich weiß nicht.
So ein Hit war das jetzt nicht.
Naja, in Deutschland sind 1 Million Leute reingegangen und in Amiland waren es auch irgendwie so 80 Millionen Dollar, die das Ding geholt hat. Wie viel hat es gekostet?
Dann hast du ja doch
10?
Recht, weil als du mir vorhin von dem Film erzählt hast, habe ich gedacht, klingt wie Sister Act für Doofe. Und da gab es ja auch diesen völlig überflüssigen zweiten Teil.
Ja, der kommt dann bestimmt mit Lauryn Hill dann auch.
Oh, ja.
Ach, als sie noch niedlich und nicht verrückt war. Ja, Franzi, aber Anna Kendrick ist so ein bisschen in Bella-Modus, kann man sagen, ne?
Wieso?
Naja, weil sie auch irgendwie so die betont grummelige irgendwie so ein bisschen ist. Sie macht jetzt nicht, also sie spielt jetzt nicht besonders viel mit ihrem Gesicht, habe ich so den Eindruck gehabt. Und so ihren Charme darf sie ja auch irgendwie nicht ausrollen, weil sie ist ja so anti gegenüber allem eingestellt.
Ja, aber sie hat mehr Gesichtsausdrücke als Kristen Stewart.
Das ist natürlich richtig, aber das ist auch nicht schwer. Na gut, also gucken wir mal, ob es einen zweiten Teil gibt, Franzi, oder?
Ja, also mir wäre es eigentlich fast schon egal. Also an sich ist der Film schon überflüssig, aber mir hat halt Spaß gemacht.
Das, also ja, klar. Also ohne Erwartung in einem Preview kann ich verstehen. Ich habe mich wirklich wochenlang drauf gefreut und ihn dann endlich gesehen und dann
so,
So
ging es mir bei Ralf Reicht.
Oh.
Ich habe mich so über mich selber geärgert.
Och man, komm, wir hören nochmal rein. Vielleicht wird's dann besser.
Ich will einfach nicht mehr der Böse sein.
Leg dich ja nicht mit deinem Programm an, Ralf.
Wieso? Nur weil ich einen Freund will? Oder eine Medaille? Oder auch mal ein Stück Torte? Macht man auf Turbo, wenn man mehr von seinem Leben will?
Ja. Ralf, wir verstehen das doch.
Aber wir können nicht ändern, wer wir sind. Und je eher du das akzeptierst, desto besser ist es für dein Spiel und dein Leben.
Ja, so ist das.
Da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden, von dieser Weisheit.
Nö. Macht Ralf da auch nicht.
Nee, natürlich nicht. Franzi, wieso? Den fandst du doof, oder was?
Nee, also an sich ist er toll, aber ich weiß nicht, also ich mochte Ralf nicht.
dumm gelaufen.
Das ist natürlich schlecht in dem Fall.
Ich hätte gerne als Hauptrolle vielleicht den Zombie mit seinen Hackebeilchen gehabt. Und ich fand diese Armee von Oreos total toll. Und
ja, also ein Fest der Schleichwerbung auf jeden Fall. Der Nesquik Sand.
Stimmt.
Ne? Uiuiui. Dürfen wir das überhaupt sagen in der ARD?
Wieso hast du dich über dich selbst geärgert, Franzi?
Na, weil eigentlich der Film ist eigentlich toll.
Ach,
aber ich finde ihn nicht so toll, wie es ihm eigentlich so... Weiß nicht, gebührt. So.
Okay.
So toll, wie du wolltest.
Ja.
Dann sind wir ja quitt,
dafür
Franzi.
Aber mehr.
Ja, okay. Franzi, dann sind wir aber quitt irgendwie, ne? Also, Ralf Reichts, da hattest du den gleichen Effekt wie bei Pitch Perfect.
Ja.
Also, perfekt. Franzi, vielen Dank für deinen Anruf. Such dir was Nettes aus. Vielleicht ja dann irgendwas. Haben wir irgendwas von Pitch Perfect? Nein. Aber von Ralf Reichts haben wir was.
Den fand sie aber ja nicht so toll.
Nee, sie fand Ralf nicht toll, aber ein Fixed Felix Oberhemd gibt's ja auch.
Ja, stimmt.
Vielleicht fandst du Fixed Felix besser? Den anderen, also den guten?
Ja,
nee.
Okay.
Gut, Franzi, bis bald, sag ich einfach mal.
Ja.
Tschüss.
Tschüssi. So, wir machen weiter hier mit Michelle. Hallo Michelle.
Hallo.
Hi.
Du hast ja auch eine ähnliche Auswahl gehabt. Django und Ralf Reichts hast du geguckt. Das passt ja auch wieder gut zusammen.
Ja, nicht? Kontrastprogramm.
Ich nehme an, du warst in Django mit deiner Schwester?
Ja, der erste 16er-Film.
Echt?
Ja.
Das war er jetzt? Und,
ja.
Oh Gott, wie ist sie drauf abgegangen?
Also ich fand, glaube ich, manche Szenen viel schlimmer als sie, lustigerweise. Ja, also ihr hat's gefallen. Aber ich fand, also mir ging es, glaube ich, so ein bisschen wie Ronald dir, weil so die eine oder andere Szene, da dachte ich so, ey, das ist noch ein 16er, das ist so brutal und eklig. Also gut, das ist ja ein Tarantino, ich weiß, das erwartet man ja, aber...
Du würdest sagen, der ist ab 18 eher, oder was?
Ja, so man, also man, gut, man hat es ja nicht direkt gesehen, aber so die Szene, also einmal, gut, den Fight habt ihr ja schon erwähnt, aber auch das mit den Hunden fand ich total eklig irgendwie. Man hat es auch nicht direkt gesehen, aber...
Das mit dem Hund war schon widerlich, ja.
Ja.
Ich habe mal eine ganz kurze Frage, und zwar an euch beide.
Okay.
In dieser Hundeszene, ne, da ist man ja bei den totalen Hillbillies und so die totalen Klopsköppe. Und da ist Zoe Bell, spielt, glaube ich, diese total vermummte Frau, die zweimal auftaucht und keine Funktion hat.
Das fand ich merkwürdig.
Was ist das?
Wurde bestimmt geschnitten, oder?
Hast du das gesehen, Franzi? Dass er irgendwie so, da war so eine vermummt, man hat so gesehen, die hat aber Brüste und das ist irgendwie, also das ist...
Ich habe
auch erkannt, dass sie das war
und
habe mich auch gefragt, was sollte das, so ähnlich wie ich mich das bei Jonah Hill auch gefragt hatte, hat Tarantino da mehr gedreht? Hat er wieder so viel gedreht, dass es beinahe zu einem Volume 1 und Volume 2 gekommen wäre, aber diesmal hat man gesagt, na, Schluss jetzt mal, es ist lang genug.
Ja.
Weiß ich nicht. Tarantino wird wie immer, macht er immer eine längere Fassung für den DVD-Markt erstellen. Vielleicht kriegen wir dann Zoe Bell nochmal ohne Maske zu sehen. Keine Ahnung.
Würde man ja vermuten, ne? Weil sie ja auch so ein bisschen herausgestellt wird am Ende.
Ja,
sie im Abspann.
Ja, und sie kriegt ja auch irgendwie mal eine Großaufnahme zwischendurch. Und irgendwie denkst du mal, mit dieser Figur kommt noch irgendwas, aber kommt dann nicht.
Tja.
So ging's mir auch. So.
Gut.
Was für eine Rolle hatte sie nun, ne?
Das wissen wir nicht. Absolut. Da müssen wir jetzt auf die DVD warten, Michelle.
Ja. Da kam sowieso, also ich denke auch, da wurde total viel wieder geschnitten und die DVD oder Blu-ray ist dann wahrscheinlich ab 18.
Wie gesagt, das mit diesen Gewaltdingern, das hat Tarantino freiwillig rausgenommen, weil er eben merkt, sein Film funktioniert nicht, wenn er die Gewaltschraube hier noch höher zieht. Ansonsten, das ist sein Director's Cut, also da haben nicht irgendwelche Leute was dran rumgeschnitten, das ist das, was Tarantino gemacht hat, das ist sein Ding.
Okay, das wollte er dann schon auch so, also so gekürzt, wie es ist. Okay.
Aber so generell, wie war für dich so die Verarbeitung vom Sklaverei-Thema? Wir haben ja vorhin schon mal irgendwie darüber geredet, so über diesen Streit zwischen Spike Lee und Django, sag ich schon, und Quentin Tarantino. Hauptkritik von Spike Lee, neben hier Sklaverei nur als Hintergrund für Gewalt halt zu benutzen oder, was weiß ich, auszuschlachten und sonst was, ist ja, dass das Wort Nigger so oft auftaucht. Ja. Ist dir das übel aufgefallen?
Nee, überhaupt nicht.
Darüber regt sich Spike Lee ja bei jedem Tarantino-Film auf. Ich glaube, es gibt ja keinen, wo das nicht ein paar Mal fällt.
Fällt's in...
Keine Ahnung, müssen wir jetzt nicht raus.
Ja, es rufen bestimmt gleich Leute an, die wissen, ob das auch in diesem Film fiel, selbst wenn ich ihn gar nicht erwähnt habe. Ja, aber war irgendwie nicht zu doll?
Nö. Also das fand ich jetzt nicht so als Kritikpunkt oder ist mir nicht negativ aufgefallen. Also klar, es ist... Aber ich denke mal, das will ja auch irgendwie provozieren.
Klar.
Also.
Aber ist es provokanter, sage ich jetzt mal, die Sklaverei als das in der Sklaverei quasi anzusiedeln, diese Geschichte, als eine Geschichte im Dritten Reich anzusiedeln? Also.
Gut.
Bin mir da nicht so sicher. Also ich meine,
natürlich gehen die da jetzt mehr drauf ab.
Ja.
Die Amis, weil das natürlich ein Thema ist, was den niederlegt und sie haben ja auch noch Lincoln alle gerade zu gucken. Also die Amis werden ja gerade mit diesem Thema sozusagen mega beballert. So ganz kann ich das aber auch nicht nachvollziehen. Ich meine, letzten Endes, und das ist auch so ein bisschen, wenn ich damit ein Problem habe, dann höchstens das letzten Endes ist Tarantino das auch wurscht.
Ja.
Ob das nun Nazis sind oder jetzt eben das, die bösen
genau.
Sklavenhändler. Letzten Endes sind alle seine letzten Filme Rachefilme gewesen und vor welchem Hintergrund auch immer. Hauptsache wir sind cool und es gibt ein paar Brutalitäten, ein paar schmissige Songs darunter und wir sehen halt einen echten Tarantino. Unterm Strich interessiert er sich doch nicht wirklich für die historischen Begebenheiten. Er ist echt nicht, weil er die ja ohnehin immer dreht, wie es ihm dann passt.
Genau. Das fand ich dann aber ein bisschen besser in Inglourious Basterds. Ja, da ging er weiter
das
damit.
Das war
ne?
gewagter, deutlich gewagter als hier. Hier finde ich das jetzt auch, da gibt es jetzt nicht
das ist so eine einzelne Geschichte, ne? Also das bewegt sich nie in den großen, das spielt nicht im Weißen Haus oder irgendwie sowas, oder da ist kein Politiker irgendwie involviert, den man auch kennt oder irgendwie so, sind ja alles fiktive Charaktere schon, eigentlich schon, ne, alle.
Ja, natürlich.
Vielleicht gab es die Candyland Ranch ja wirklich.
Ja, das war eine echte Ranch.
Ach so.
Das ist vor Ort gedreht.
Aha, Okay. Was ist nochmal jetzt der dritte Film, den er macht mit diesem Ich verändere die Geschichte?
Eventuell mit so einem Bataillon von...
Ah ja, die schwarzen...
genau,
oh Gott,
im
oh Gott.
Zweiten Weltkrieg.
Ach, Michael, wollen wir uns den Streit dann antun wieder? Was Spike Lee wohl dazu meint? Ich bin gespannt. Und bei Ralph Reichts warst du genauso enttäuscht auch wie...
Nee, überhaupt nicht.
Franzi?
Der war total süß.
Also sie war ja nicht, sie war ja eigentlich irgendwie, ist an ihren eigenen Erwartungen gescheitert, wie auch ich dann bei anderen Filmen, ja, das, wie mir das oft passiert.
Ich bin da ganz neutral rein und ich habe noch nicht mal den Trailer gesehen, weil ich habe auch gehört, dass der Trailer eben zu furchtbar viel gezeigt hatte und deswegen ging ich da vollkommen unbefangen rein und wurde eher positiv überrascht.
Bei Ralph Reichts?
Ja.
Nee, also ich meine, fandst du der Trailer, den hast du ja gar nicht gesehen.
Ja, yeah, genau.
Hast du den hinterher angeguckt? Nein.
Nee, mehr hätte ich machen sollen.
Nein, aber Michelle, nee. Also wirklich, also der hat so viele Ideen und was ich ja, weiß. Also nee. Ich hatte überhaupt keinen Plan, was in dem Film letztendlich passieren würde, als ich den Trailer gesehen habe.
Okay. Ja, viel habt ihr auch schon gesagt. Also, kleiner Zusatz, ich fand den Vulkan total lustig.
Ja. Auch das natürlich, der totale Schleichwerbung Vulkan.
Ja, deswegen sage ich nur Vulkan und nicht, was da abgeht. Ja, mit den bösen Insekten und ja, total lustig.
Ronald guckt gerade ein bisschen verwirrt.
Nee.
Okay, wir lösen mal die Schleichwerbung auf und treten hier wahrscheinlich ins öffentlich-rechtliche Fettnäpfchen. Das ist diese Mentos-Stalaktiten.
Ach so, ja, natürlich.
Die in die Cola reinfallen.
Ja, natürlich.
Und dann natürlich explodieren.
Ja.
Und das ist das Schlimmste, was hier passiert ist.
Okay,
ungefähr.
Okay.
Ja. Hast du das schon mal ausprobiert, Michelle?
Ich wollte euch gerade fragen, habt ihr euch das schon mal jemals mit einer echten Cola getraut? Ich nehme mich doch nicht.
Nee, aber ich habe gehört, man kann damit irgendwie Autos betreiben.
Ah, okay.
Wirklich? Also ich habe das mal gesehen keine bei Galileo. Das fuhr nicht besonders lange, aber es fuhr.
Okay.
Und alles, weil Ralph Reichts uns gezeigt hat.
Ja, ganz
wir
genau.
Wir wollen nicht mehr böse sein.
Ich denke auch. Ja, ich hatte hinterher irgendwie, es war ein bisschen schade, dass ich bei Ralph Reichts dann salziges Popcorn mit reingenommen habe. Weil irgendwie hatte ich dann nur noch Bock auf Süßigkeiten,
ja.
Wo wir dann Candy, also da ist ja auch Candyland.
Das stimmt, aber das war mir zu überzuckert. Ich meine, ich mochte das, aber das war ja so quietschbunt und süß und ich hätte im Leben nicht auch noch was Süßes dazu essen können.
Ja.
Naja, so sind die Leute unterschiedlich.
Das mochte ich aber auch gerade, dass es so wahnsinnig überzogen war mit diesen super niedlichen Mädels und alles ist rosa und fluffig und süß und das war so penetrant dick aufgetragen.
Also, dass das kleine Mädchen, das muss man nochmal sagen, das kleine Mädchen bei Ralph Reichts, die ist tausendmal mehr alternative und richtig Indie im Vergleich zu Anna Kendrick in Pitch Perfect.
Über dieses Thema solltest du mal einen Artikel schreiben.
Ja.
Oh Gott, lieber nicht.
Oh ja, doch. Den
Michelle,
will ich auch lesen.
Wo geht's bald hin mit der kleinen Schwester?
Definitiv Flight.
Flight?
Ja.
Okay.
Warum ist das ganz klar, dass du den mit deiner Schwester sehen musst? Ist da ein Problem vorhanden, über das wir reden sollten? Fliegt sie heimlich Flugzeuge?
Nein, das nicht. Wir haben eher Angst vor Fliegen.
Ihr beide?
Und na gut, ich oute mich jetzt. Und,
okay.
Ja.
Aber das wird durch diesen Film nicht besser, das verspreche ich dir.
Ja, es ist ja ein beinahe Absturz oder so, ne?
Das würde ich so nicht sagen.
Eigentlich? Ah, nein, nicht spoilern jetzt.
Nein.
Der läuft ja auch erst seit, glaube ich, gestern und ich habe es leider vor der Sendung nicht mehr geschafft, aber ihr wollt ja sowieso noch nicht dran.
Nee, bei denen reden wir das nächste Mal.
Genau.
Und ich glaube, bis dahin läuft auch Stirb langsam, oder?
Nee, noch nicht.
Doch,
hast recht, für den bis zur nächsten Sendung, ja.
Ach stimmt, 14. Februar, genau, da kommt er raus. Ne?
Ja.
Passend zu Valentinstag.
Die Rückkehr der alten Knacker steht nächste Sendung an.
Oh mein Gott.
Stirb langsam und The Last Stand.
Och.
Gestern habe ich auch den neuen Stallone gesehen, der läuft bis dahin leider noch nicht an. Und jeder dieser Filme beginnt mit erstmal, dass sie erstmal erzählen, oh, ich fühle mich zu alt.
Oh, Planet Hollywood.
Ja.
Das sind doch die drei, oder?
Ja.
Haben die das noch? Besitzen die
Ach,
das?
Ach Quatsch, nee.
Okay.
Aber das kommt jetzt wieder. Das ist, der Titel wurde jetzt wieder aufgekauft und jetzt macht eine neue Truppe wieder Planet Hollywood-Dinge auf.
Ja, da hat die Welt drauf gewartet. Michelle,
Such
dir was Schickes aus der Kiste.
Auf jeden Fall. Wir hören uns am 21.
Richtig. Michelle, die Blitzmerkerin.
Yo,
Gruß an die Schwester und bis bald.
Tschüss.
So, das Musiklexikon des Italo-Westerns geht in eine neue Runde.
Oh, was hören wir denn jetzt?
Ja, das musst du sagen.
Warte mal. Ich glaube, das ist Der Tod zählt keine Dollar.
Willst du noch was anderes dazu sagen?
Nein, darüber muss man noch erstmal nachdenken.
Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Eieiei. Ei, ei.
Passend zur späten Stunde, das war die Titelmelodie aus dem Film Django spricht das Nachtgebet.
Ja, der englische Titel hat ein bisschen mehr mit dem italienischen, glaube ich, zu tun. A Name That Cried Revenge. Es ist nicht unbedingt viel besser, ne?
Nee, aber ich meine, der Witz ist ja tatsächlich, es gibt über 50 Django-Filme, aber nur in Deutschland.
Wie?
Ja, weil die hier einfach jeden zweiten Italo-Western damals, in dem Franco Nero mitgespielt hat, den haben sie einfach Django in den Titel gepackt.
Und so, der hieß dann auch gar nicht Django in dem Film?
Nee, überhaupt nicht. Das ist so wie diese Godzilla-Filme aus Japan, die bei uns ja immer Frankensteins Monster gegen King Kongs Brut oder so hießen, obwohl weder Frankenstein noch King Kong im Film vorkam.
Stimmt, einer meiner Lieblingsfilme ist auch so ein Mario Bava, der heißt bei uns irgendwie die toten Augen des Dr. Dracula. Und da kommen keine toten Augen drin vor und Dracula auch nicht. Und Dracula war kein Doktor.
Und so ist es mit all den Django-Filmen, die es nur in Deutschland gibt.
Ach, die 60er und 70er, toll. So, ihr seid hier im Film Blue Moon, falls ihr euch fragt, was reden die Menschen dort im Radio. Wir reden mit Felix über Seven Psychos. Hi Felix.
Hi.
Hi.
Endlich hat den mal jemand gesehen. Wir haben irgendwie uns schon die ganze Zeit gewundert, hat dann niemand diesen Film geguckt? Da spielen so viele bekannte Leute mit. Wir hören da mal kurz rein.
Und wie kommst du mit den 7 Psychopathen voran?
Tja, also ich habe immer noch nicht alle Psychopathen zusammen.
Wie viele hast du?
Einen. Und der ist kein richtiger Psychopath. Der ist mehr so eine
Art Buddhist.
Ein Buddhist? Ja. Ich habe die Schnauze voll von diesen stereotypen, blutrünstigen Hollywood-Psycho-Keller-Aufschlitzfilmen. Im Großen und Ganzen soll es um Liebe gehen in dem Drehbuch. Und Frieden. Aber auch um 7 Psychopathen. Daher dieser buddhistische Psychopath.
Keine Ahnung, was der im Film machen wird.
Ist das die Drehbesprechung vor dem Film oder ist das ein
Ausschnitt aus dem Film? Du hast ihn nicht gesehen.
Nein.
Ah ja, es geht um einen Drehbuchautoren, gespielt von Colin Farrell, der außer dem Titel seines neuen Drehbuchs, nämlich 7 Psychopathen, keine Idee hat. Wie jeder Schriftsteller auf der Kinoleinwand hat er eine Schreibblockade. Weshalb sein Freund jetzt ankommt und nun echte Psychopathen an die Bude bringt.
Ja, das ist der Regisseur von Brügge sehen und sterben, ne?
Genau.
Wer ist er? Martin McDonagh, ist er das?
Genau.
Ja. Wie hat er dir gefallen, Felix? Ist er gut?
Ja, ich würde sagen, einer der besten Filme des letzten Jahres.
Wow.
Wodurch?
Ich finde, er schafft es, so eine sehr schöne Balance zu finden zwischen diesem blutrünstigen, diesem Freude und Frieden. Ja.
Hm? Das Blutrünstige, die Freude, der Frieden.
Ja.
Das klingt so ein bisschen nach Osten hier gerade.
Das klingt noch schwammig.
Ja, das ist, ich überlege gerade, wie ich das erzählen kann, ohne die interessanten Szenen zu spoilern. Ja.
Der Film ist wirklich witzig, fand ich.
Ja.
Er ist großartig besetzt. Also so Nasen wie Christopher Walken sind halt drin und Tom Waits.
Sam Rockwell.
Ja, Sam Rockwell ist groß, ganz große Klasse.
Ja,
aber
da habe ich ja immer meine Zweifel, muss ich sagen.
Ja,
fand ich ihn ja doof.
Okay, hast ihn ja auch hier gerade im Ton gehört. Mhm. Im Deutschen ist es dann ja, glaube ich, immer leider ein bisschen Adam Sandler-mäßig, aber wegen der Stimme natürlich noch.
Ja.
Ich fand, das war ein sehr witziger Film, natürlich sehr dialogreich, gelegentlich sehr brutal. Und es war natürlich so ein Meta-Ebenen-Film, weil es geht ja um ein Drehbuch, das geschrieben wird. Und
wir sehen ja einen Film.
Genau, und gleichzeitig verschieben und verschrauben sich die Ebenen des geschriebenen Drehbuchs mit den wirklichen Ereignissen. Und der Film kommentiert sich dadurch auch andauernd selbst.
Felix, ist das so ein Film, mit dem man, den man mit Kumpels sieht und dann hinterher so 2 Stunden lang noch über einem Bier sitzt und sich die besten Zeilen so gegenseitig um die Ohren knallt?
Ja, doch, auf alle Fälle.
Hast du genau das gemacht?
Nee. Ich war allein im Kino.
Im ganzen Kino?
Nein, aber...
Ja, mir passiert das öfter. Ich gehe so in die 13.45 Uhr Vorstellung. Da geht keiner rein.
Da habe ich nicht so die Zeit für. Okay. Ansonsten... nee. Was wollte ich noch sagen zu dem Film?
Ich fand den auch ausgesprochen amüsant und spaßig. Nicht ganz so gut wie Brügge, muss ich leider sagen.
Ah, okay.
Aber das macht nichts. Brügge fand ich ja nun wirklich richtig super.
Verliert er sich in seinen 7 sehr berühmten Hauptdarstellern?
Nö. Nee. Das bleibt alles. Ich finde, die Geschichte bleibt auch wunderbar klar. Und manche Rollen sind auch kleiner, als man denkt, wenn man das Plakat so anguckt.
Okay. Also Olga Kurylenko wahrscheinlich.
Genau,
ne?
Das ist keine 5 Minuten.
Ja, dafür dann irgendwie über dem Titel zu stehen. Gut, man musste die 7 Psychos ja voll kriegen.
Genau.
Da ist ja einer von dann. Angeblich. Nee. Also laut Plakat ja.
Ja, nee, ist aber alles doch ein bisschen anders.
Okay. Ist der Hund ein Psycho? Okay. Felix, wir gucken uns den Film einfach mal an, wenn er auf DVD rauskommt. Du sammelst dich, rufst das nächste Mal an und suchst dir jetzt erstmal was aus der Kiste aus.
Jo.
Cool?
Ja.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Jakob ist am Telefon. Jakob hat sich auch einen Film angeguckt, den wir nicht, ich nicht gesehen habe. Du wahrscheinlich schon, Ronald?
Na?
Vielleicht. Hallo Jakob erstmal. Jakob!
Hallo?
Jakob hat uns verlassen. Er hätte denn, also er hat uns nicht verlassen, aber es ist nicht mehr am Telefon. Der Schlussmacher hat er geguckt.
Oh.
Ja, da hätte man jetzt natürlich gut drüber reden können.
Ganz toll.
Ich lege einfach mal auf nochmal, also ich lege ihn nochmal in die Warteschleife, vielleicht findet er sich ja wieder, vielleicht ist er ja auf dem Klo oder sowas. Aber Reiko ist auch am Telefon. Hallo Reiko.
Ja, guten Abend, hi.
Guten Abend.
Guten Abend.
Reiko, du bist, bei mir steht bloß, du hast Django gesehen und eigentlich alles nahezu.
Vieles.
Vieles, gut, dann beschränken wir uns auf vieles. Worüber möchtest du gerne reden? Können wir ja mal so fragen.
Eigentlich über gar nichts.
Was?
Nein, ich könnte...
Das ist ja schön, dass du angerufen hast, echt,
ey. Ich dachte, vielleicht hast du jetzt irgendwas, wo du noch dringend so, weil sonst
Beasts
keiner...
Beasts of the Southern Wild.
Ach, der.
Ja, wir hören mal rein.
Fleisch, Fleisch, Fleisch. Jedes Lebewesen besteht aus Fleisch. Ich bin Fleisch, ihr kleinen Scheißer seid Fleisch. Alles ist Teil des Buffets des Universums. Denkt mal drüber nach. Denn schon ganz bald wird das gesamte Universum zusammenbrechen. Ihr müsst alle lernen, wie man überlebt.
Welches Schulfach ist das eigentlich, Reiko, was diese Frau dort unterrichtet im... Ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, hinterm Deich?
Bathtub.
Bathtub, stimmt, ja. Die Bathtub.
Aber warum willst du jetzt genau über den Film reden?
Weiß nicht, der lag hier noch so rum und wir hatten einen Ton und ich dachte irgendwie, ach, der hat bestimmt, oder Reiko hat der bestimmt gefallen. Und
nee, wirklich mit Abstand einer der allerschlimmsten. Der allerschlimmsten des letzten Jahres, wirklich mit Abstand.
Wie, du warst nicht verzaubert?
Nein.
Wie die meisten Zuschauer und wie die ganzen Kritiker und ja, wie die Oscar-Wähler.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, was die da, also ich, ist mir eigentlich auch egal, ich fand diesen Film fürchterlich.
Es ist so rätselhaft, oder Reiko? Also ich meine, dass einem erzählt wird, so eigentlich wird einem erzählt, die beste Welt ist wirklich da hinter der Mauer, in dem Sumpf, wo alle irgendwie Alk trinken, ihre Kinder schlagen, ihre Häuser abfackeln, ja. Sich nicht vor der Flut in Sicherheit bringen und die haben dann noch Fantasie und tolle Schulfächer, die wir nicht hatten.
Ja, und das ist alles so märchenhaft und die Kleine ist so süß und ist so bezaubert.
Naja, komm Reiko, also sie macht's nicht schlecht, also
ja,
oder?
Also...
Also komm, also die wird jetzt nicht zu Ben Zeitlin gegangen sein und dann so, oh, ich möchte hier nochmal reden über den Film und Gnagnu oder sowas. Also für das, was sie da machen soll, macht sie das auch gut.
Ja, aber ich weiß doch jetzt gar nicht, wie ich das wirklich finden soll. Ich meine, ich weiß doch gar nicht, wie authentisch dieses Mädchen ist. Ich meine, die kann da jetzt hingestellt worden sein und sicherlich hat sie eine gewisse Präsenz und so, aber ich weiß gar nicht, wie viel davon ist eigentlich die Persönlichkeit dieses Mädchens, wie viel ist davon wirklich gespielt. Also das ist jetzt halt ein 9-jähriges Mädchen, die da in diese Funktionalität dieses Films gezwängt wird und das macht sie sicherlich ganz anständig, aber der ganze Film ist so schrecklich, dass mir das auch egal ist. Also, verstehst du?
Ja, natürlich verstehe ich das. Ganz klar.
Also ich habe da einfach keine Haltung zu. Also ich weigere mich jetzt einfach zu sagen, ja, dieses Mädchen ist so grandios und diese Musik ist so unglaublich toll gewesen oder so. Also wenn es nach mir geht, könnte man das alles knicken. So.
Ja, Reiko, also ich will jetzt auch nicht sagen, irgendwie, dass die jetzt unbedingt den Oscar dafür gewinnen sollte oder sonst welche Preise, aber ich fand die jetzt irgendwie, die hat mich noch irgendwie bei diesem Film gehalten. So ein bisschen, muss ich sagen.
Also für mich ist einfach so ein Film, der sich von vornherein in so einem sozialpornografischen Milieu selbst konstruiert, einfach jeglicher Glaubwürdigkeit enthoben sozusagen. Also ich kann mich einfach dann überhaupt nicht auf so einen Film einlassen, will es auch einfach nicht, schon aus ideologischen Gründen oder was weiß ich, intellektuellen Gründen, was auch immer. Also ich weigere mich auf sowas dann auch gefühlsmäßig einzulassen. Und ich fand diesen Film wirklich schlimm. Ich fand ihn einfach schlimm. Und das ist leider so dieser typische Independent-Film, der jetzt bei den Oscars nominiert ist.
War doch der große Sundance-Hit im letzten Jahr.
Ja. Der hat doch auf dem Fantasy-Filmfest den Publikumspreis gewonnen. Ja. Hier zum Beispiel in Berlin oder quasi in Deutschland. Oder so. Also das ist einfach so, das ist schon wieder so ein Crowd-Pleaser irgendwie auf eine Art. Was eigentlich komisch ist, weil irgendwie passt das ja gar nicht.
Eben, das finde ich so merkwürdig. Ich habe das ja noch verstanden bei Little Miss Sunshine, den ich ja auch so wahnsinnig gern gehabt habe. Aber da habe ich dann noch verstanden, dass der Film irgendwie ankommt bei den Leuten. Das, bei diesem Film kapiere ich es nicht. Ich bin da rausgekommen und habe mit dem Kopf geschüttelt. Ich dachte, was will mir dieser Film jetzt eigentlich erzählen? Das ist der totale Mist.
Ja, da ist was dran. Kannst du dir denn vorstellen, worauf die Leute so abgegangen sind? Nee, kannst du auch nicht, ne?
Ich jetzt?
Ja.
Naja, also was ich mitkriege von denen, die ihn mögen, ist halt, ja, das Mädchen ist halt toll.
Ja.
Ihr Voice-Over, der ja auch recht pathetisch ist und vereinnahmend. Es ist das Kraftvolle der Geschichte, diese Geradeausbewegung der Geschichte. Vielleicht auch der historische Kontext mit Katrina und überhaupt Südstaaten und schlechtes Gewissen und ja, Relevanz und gesellschaftlich. Es ist so ein Gesamtpackage. Und
Ja, was ich gerade daran so schlimm finde, ist, dass der Film ja eigentlich erzählen will, ja, die Leute sind alle ganz arm und es geht denen schlecht und die sind den ganzen Tag besoffen und essen das, was am Haus gerade vorbei krabbelt. Und aber eigentlich ist alles ganz schön.
Nee, eigentlich ist es besser.
Sogar besser, genau.
Mhm.
Und wenn der Film dann nachher Partei ergreift auch für diese ganzen Sumpfbewohner und die dann da kämpfend über den Deich laufen mit ihren Schildern, um ihre Lebenskultur da zu erhalten. Und der Film dann da mitgeht und mitfeiert, da habe ich auch gesagt, mal, geht's noch?
Ja, also gerade diese Marschbewegung am Ende ist so falsch.
Ja.
Also die ist wirklich einfach falsch.
In der Tat.
Gut, Reiko.
Genug über diesen Film geredet.
Wolltest du irgendeinen Film vielleicht noch loben?
Ja, also das mache ich ja immer gerne. Also ich meine, ihr habt da schon drüber geredet. Also ich fand Silver Linings auch absolut großartig.
Ich fand ihn gut.
Einer meiner absoluten Lieblingsfilme der letzten Zeit. Und ich fand Django Unchained super.
Und Pitch Perfect fandst du auch toll?
Nicht ganz so.
Ich war so enttäuscht, Reiko.
Ich war nicht enttäuscht. Ich hatte einfach, also von so einem Film erwarte ich wirklich nichts.
Ach, so eine Highschool-Komödie mit Rebel Wilson und
Reicht
Anna Kendrick?
Mit Pitch Perfect.
Du hast ihn nicht gesehen, du bist ruhig.
Also ich meine, ich habe ja eine Schwäche für Highschool-Musical.
Siehste?
Aber man muss auch dazu sagen, also wenn man dann eben noch so jetzt wie ich mit einer gewissen, vielleicht noch so einer Restfreude, dass es ja ein Musical sein könnte, rangeht, dann ist man aber noch umso mehr enttäuscht, weil ein Musical ist das ja eigentlich überhaupt nicht.
Nee.
Also die Summen und Pfeifen und dann auch immer den gleichen Song. Ich meine, ich habe ja eine Schwäche für Ace of Base, aber so fünfmal muss ich dann auch nicht hören. Und
Roland
und
dann, nennt das dann immer eine Nummernrevue.
Und dann auch immer gar nicht so ausgekostet, also immer nur ganz kurz. Die Songs jetzt, überhaupt nicht richtig eingebunden in den Film.
Ja.
Und dann ist der auch so lang. Der geht
ja
110 Minuten oder
ja,
so.
Ja, der ist fast zwei Stunden lang.
Ja, das könnte man locker in 85 Minuten oder was ich erzähle.
Mindestens.
Und dann alles, natürlich alles voller Klischees. Und die gingen mir auch alle auf den Sack da.
Ja,
und dann, also der Film ist so amerikanisch, eben leider im schlechten Sinne. Also das ist, nee.
Ein Film, der mir hier völlig gefehlt hat in der Sendung, ist tatsächlich Jack Reacher. Wieso hat niemand Tom Cruise geguckt? Ich meine, wenn man sich das Kasseneinspiel anguckt, klar, niemand hat das wirklich sehen wollen. Aber Reiko, hast du den gesehen?
Ich habe ihn tatsächlich auch nicht gesehen.
Wow.
Also bin ich ganz auf der Linie.
Aber da spielt doch Werner Herzog mit.
Ja, stimmt, den muss man eigentlich gucken. Aber er soll viel zu selten im Film zu sehen sein.
Der ist nicht oft zu sehen und wir können ihn mal anhören. Ich glaube, der letzte Jack Reacher-Ton ist Werner Herzog. Das ist schon ein bisschen Kasper-Theater.
Synchronisiert er sich selber? Nee. Na, hören wir mal rein.
Ja.
Ich war in Sibirien im Gulag und habe mich im ersten Winter mit dem Mantel eines toten Mannes warm gehalten. Diese Finger habe ich abgenagt, bevor die Erfrierungen brandig werden konnten. Nur so konnte ich überleben, während so viele andere es nicht schaffen.
Ah, geil, auch Werner Herzog. Werner Herzog ist einfach der Beste, oder?
Aber es ist Wahnsinn, weil es klingt ja wirklich wie jeder Voice-Over in seinen Filmen.
Natürlich, das ist ja also grandios.
Klingt gerade, als würde er jetzt Grizzly Man oder irgendeine Naturdoku wieder. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, natürlich, ich werde den Film auf jeden Fall noch gucken. Auf jeden Fall. Weil nicht nur wegen Werner Herzog, aber ich meine, ja, super. Schade, dass ich ihn nicht gesehen habe, sonst könnten wir jetzt vielleicht noch so ein bisschen abtrashen.
Ja, möglicherweise, Reiko. So endet hier unser Gespräch für heute.
Okay.
Danke für den Anruf. Such dir was Schönes aus, wie immer, und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich danke. Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Och nee, ey, das ist ja ein schöner Ton. Also jetzt ging es ja gerade nochmal unter, aber...
Ich war in Sibirien im Gulag.
Also wirklich perfekt. Max haben wir noch am Telefon. Du beschließt die Sendung, Max.
Ja, hallo.
Hallo. Max, du hast auch alles gesehen, ne? Ja, aus Cottbus, ganz genau.
Genau.
Welchen wollten wir eigentlich noch besprechen? Maniac wollten wir doch auch nochmal jemanden fragen. So, aber den hast du nicht gesehen, Max,
nee,
oder?
Nee, den habe ich leider nicht gesehen. Werde ich mir auch noch angucken. Ja. Aber was ich vielleicht noch zu Django sagen wollte, was aber, glaube ich, vorhin schon so angeklungen ist, dass ich die Landschaftsaufnahmen auch wahnsinnig toll fand, die so zwischendrin liefen. Also überhaupt, wo sie mit der Kutsche auch zu der Ranch gefahren sind und sowas, muss ich sagen, kannte ich bis jetzt aus den Tarantino-Filmen noch nicht so, muss ich sagen. Also das fand ich wirklich hübsch gemacht.
So den großen Blick, weil für kleine Szenerien hat er ja immer schon sehr schöne Aufbauten.
Ja, aber ich meine,
also
den großen Blick, genau, den großen Blick, also wie gesagt, wo sie auch über dieses Gebirge geritten, oder nicht über das Gebirge geritten sind, aber Richtung diesen riesige Gebirge geritten sind, und das fand ich schon ziemlich schön gemacht, ja.
Ja.
Und genau, zu Life of Pi wollte ich noch sagen, dass ich diese Interviewsequenz, ich fand den Inder sehr unsympathisch irgendwie.
Mhm.
Also wie er gespielt wurde, also das einfach fand ich, das war zu rund gemacht allgemein mit seinem ganzen Gottesglauben, also was er diese Geschichte, die er aufbaute, am Anfang mit den verschiedenen Religionen, die er hatte und wie er dann am Ende dargestellt wurde. Also ich fand den jungen Schauspieler eigentlich recht sympathisch, aber den älteren irgendwie dann nicht.
Er ist ein bisschen grummeliger auf jeden Fall und er ist auch grummeliger, als ich ihn jetzt so mir vorgestellt hätte, auch beim Lesen vor ein paar Jahren. Aber genau. Ich fand das irgendwie okay, weil das ist bestimmt eine Geschichte, die der, also ich meine, das ist eine Geschichte, über die ihn bestimmt schon 1000 Leute ausgefragt haben und die er irgendwie schon öfter mal, erzählt er die zum ersten Mal komplett? Nee.
Keine Ahnung.
Aber jedenfalls muss er sich ja öffnen und da hat er natürlich erstmal keinen Bock drauf.
Er erzählt diese verschiedenen Versionen, glaube ich, zum ersten Mal, richtig, oder?
Ja, also, ja, das kann sein.
Also bis auf da, wo er ist.
Ja. Ah ja, genau, Max. Ja, das verrät jetzt noch nichts, aber es war nah dran, richtig, Ronald. Also danke für den Hinweis, das stimmt.
Ja, ich wollte jetzt zwar nicht spoilern, aber ich denke mal, das verrät jetzt noch nicht zu viel. Ja, aber ansonsten, Life of Pi muss ich auch sagen, ja, eine sehr interessante Handlung natürlich. Also ich habe den Roman leider nicht gelesen, habe ihn dann zum ersten so im Kino gesehen. Aber an sich fand ich ja die Bildgewalt, also auch wie die Darstellung der Tiere waren, die gemacht wurden, schon sehr schön gemacht. Also auch die Animation, was vorhin schon gesagt wurde, auch diese Insel, die dort war und mit dem Körper, das ist mir auch aufgefallen. Also dass die Form des Körpers hat, was aber, glaube ich, doch so ein Hin zu diesem Schlusspunkt sein sollte, was ja, wie ihr schon meintet.
Na, jetzt reden wir wieder. Also, bei der Insel machen wir Schluss.
Genau, bei der Insel machen wir Schluss.
Ich finde definitiv, dass das der Film ist, der den Oscar für die besten Spezialeffekte verdient
auf jeden
hätte.
Fall. Ja.
Ja, das denke ich auch, auf alle Fälle. Also auch zum Beispiel, wo das Schiff dann untergeht. Also
Wahnsinn.
Wo es einen ja, schon ein bisschen so an diese Titanic-Szene erinnert hat. Aber generell mit diesem Leuchten, wie das dann ja. So alles, also das fand ich schon sehr beeindruckend.
Ich fand, das war Wahnsinn. Das war streckenweise noch ergreifender als Titanic. Ich meine, schwer
ja, auf alle Fälle, vergleichen. Also, weil es ja auch diese Dramatik, glaube ich, nicht so überspitzt hat wie bei Titanic natürlich. Na gut, das kann man auch, glaube ich, gar nicht vergleichen.
Nein, die Szene ist ja auch nicht so lang, aber eben auch durch diese völlig absurde Situation, dass diese ganzen Tiere da noch an Bord waren. Und ich meine,
genau,
irgendwie leidet man da auch noch anders mit. Allein wenn dieses Zebra sich da dann irgendwie springt und gegen... Wo geht genau. Knallt und
ja, das ist schon, ja, stimmt schon, ja. Das ist nochmal ganz anders, genau.
Max, kannst du noch, jetzt um Ronald noch ein bisschen die Seele einzureiben, hat dir Anna Karenina besser gefallen?
Doch schon. Ich muss sagen, es hat mir gefallen. Also ich bin generell nicht so der Fan von, sagen wir in Anführungsstrichen, Musical-Filmen. Aber dieses Theater, also auch wie durch diese Szenerien gelaufen wurde, das fand ich ganz interessant umgesetzt im Film. Also wie diese einzelnen, in Anführungsstrichen, Bühnenbilder aufgebaut wurden, fand ich gut gemacht und an sich ja auch gut gespielt einfach, ja.
Aber du hast, glaube ich, jetzt mit diesem Satz nicht nur bei Tom ein fragendes Gesicht provoziert, wie so ein Musical.
Wird gesungen?
Na, also nicht Musical, ja, also ich meine, nein, Theater. Also es ist ja nicht Musical,
ach so,
sondern,
okay.
Ja, ich meine jetzt dieses gesungene Film, das gesungene im Film.
Ja, nee, es wird nicht gesungen. Tatsächlich hat der Film was von einem Musical in einer gewissen Art und Weise, weil gerade am Anfang denkt man kurz, huch, ist so ähnlich wie Moulin Rouge.
Mm. Genau, so genau, das hat schon sehr daran erinnert, aber dann doch aber mit einem, anderen.
Ja, der Film ist völlig anders, aber es ist halt sehr theatralisch und die Kamera bewegt sich und die Leute sind choreografiert und die Kulissen werden von rechts und links und von oben und unten reingefahren.
Aber das fand ich am Anfang, also das hat man am Anfang wesentlich mehr gemerkt als dann zum Ende hin, fand ich.
Mhm.
Also das ist im Prinzip am Anfang sehr deutlich, weil man ist, also es ist einem viel mehr ins Auge gefallen. Also ich finde, das konnte man irgendwie gut vergleichen mit dem 3D-Effekt im Kino. Am Anfang merkt man es immer sehr doll. Und am Ende fällt es einem kaum noch auf. Und das fand ich in dem Film auch so mit den Kulissen. Also am Anfang, wo dann auch dieser Tisch reingeschoben wurde, wo dann der Jude Law hinter saß und sowas, das ist sehr doll aufgefallen am Anfang. Und dann ebbte das, fand ich, dann wieder so ein Stück für Stück ab.
Ja, liegt natürlich aber auch daran, dass das Drama dann natürlich
mehr im Vordergrund rückt.
Richtig, und dann lässt der Firlefanz so ein bisschen nach.
Genau.
Aber das, ich meine, das ist, gehört zu diesen Dingen, die ich an Joe Wright auch einfach so toll finde. Ich mochte ja auch Abbitte sehr. Ich mochte seine Sinn- und Sinnlichkeit-Verfilmung. Ich fand Hannah toll.
Genau,
und
ja.
Er wirbelt ja immer mit den Kameras und choreografiert alles auf die Musik. Der Schnitt, das ist immer alles.
Ja, das passt natürlich super. Also das, ja, das
aber
ist halt.
Ist es dann weniger Kulissenschieberei am Ende oder hat man sich dann irgendwie so sehr dran gewöhnt, dass man sich auch wundert, wieso wird der Ausgang hier vom Kino mir nicht entgegengeschoben?
Nee, es wird weniger, wobei es immer noch sehr markante Dinge gibt, die er da macht.
Und der Film ist als. Die Handlung wird dann doch mehr in den Vordergrund gestellt zum Schluss.
Klar, aber.
Genau.
Es ist also, der Film ist in seiner Inszenierung auch immer sichtbar.
Ja.
Ja.
Okay.
Genau.
Verstehe.
Und bei 7 Psychos wollte ich vielleicht noch sagen.
Eine Sache noch.
Hä?
Nur noch eine Sache, Max. Wir haben jetzt keine Zeit mehr.
Dann gehe ich noch zum 7 Psychos, was ich wirklich auch einen der besten Filme aus dem letzten Jahr fand. Das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, diese Trinkerrolle des Colin Farrell, des Autors, fand ich, kam nicht so überzeugend rüber. Also ich fand, er war irgendwie nicht genug abgefuckt dafür, dass man ihn das so abgenommen hat. So.
Okay.
In seinem Sein. Also weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber ich fand, das war irgendwie, das hat mich so ein bisschen gestört, dass das nicht so überzeugend rüberkam. Von wegen, ja, er ist so jetzt Alkoholiker und kommt irgendwie gerade nicht auf sein Leben klar, sondern er ist nicht, naja gut, Colin Farrell auch vielleicht zu gut aussehen dafür, aber dass man ihm das irgendwie nicht so richtig abgekauft hat.
Das müssen wir leider überprüfen, wenn der Film auf DVD rauskommt. Der läuft noch kaum in einem Kino jetzt mehr.
Achso, okay.
Max, vielen Dank aber für deinen Anruf.
Okay.
Müssen wir natürlich fragen. Also fandst du das genauso schlimm?
Nee, mich hat's nicht so gestört, aber ich würde dir recht geben, Max, dass so sein Alkoholproblem kaum irgendwie großartig auffällt, das stimmt.
Ach so.
Ja. Okay.
Gut. Ich bereue so ein bisschen, den nicht gesehen zu haben, Max, deswegen muss ich hier die Unterhaltung unterbrechen, sonst leide ich noch mehr. Max, vielen Dank für deinen Anruf. Such dir was Schickes aus der Kiste. Das nächste Mal ein bisschen länger, okay?
Genau, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. So. Das war's mit dem Film Blue Moon für heute. Beim nächsten Film Blue Moon geht's um, ich lese es ganz schnell mal vor, stirb langsam.
Nein, was machst du denn?
Was?
Mach weiter.
Wie? Nee, was mache ich?
Quatsch, mach weiter.
Nee, sag du.
Nein.
Was, über welche Filme reden wir das nächste Mal?
wir reden über die Actionkracher. Stirb langsam, Last Stand, Parker. Und wer keinen Bock auf Action hat, kann sich diese Oscar-Schwergewichte angucken. Lincoln, Flight oder Zero Dark Thirty. Und bestimmt reden wir über Frankenweenie.
Ja, und Hitchcock steht bei mir noch.
Ja, über den können wir auch reden.
So gut ist der also.
Wahnsinn.
Ja, eine schöne Nacht wünschen wir euch. Gleich viel Spaß im Night Flight mit Henrik. Uns gibt's wieder am 21. Februar beim nächsten Film Blue Moon. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Ein Podcast von fritz.de.